Hallo und herzlich willkommen zum Narrentalk Nummer 271, dem inzwischen 271. Podcast von dvdnah.com und dem ersten im frischen neuen Jahr 2026. Ich bin Stefan, sitze in Hannover und am Mikro verbunden sind mit mir heute.
Hallo, hier ist der Wolfgang aus Augsburg.
Und der Andreas aus Berlin. Hallo.
Jo, wie ihr hört, sind wir wieder vollzählig und starten dementsprechend gut durch. Verändern tun wir nichts und dementsprechend stehen die Trailer an erster Stelle. Da habe ich wieder ein paar rausgesucht und beginnen wollen wir mit Sirat. Wolfgang.
Also die Suche per se von diesem Vater und Sohn nach Tochter bzw. Schwester da an diesen Rave-Konzerten da irgendwie in der Wüste interessiert mich jetzt nur am Rande, aber von den Bildern sah extrem cool aus und ich könnte mir vorstellen, dass das so ein schon atmosphärisch so ein Roadmovie durch die Wüste ganz spannend sein könnte, einfach von den Gefahren, die die Wüste dann bietet. Man sieht es ja auch im Trailer ein bisschen da mit diesen über die Passstraßen und wo sie überall drüber fahren und am Schluss gibt es dann auch ein paar Explosionen und so weiter. Das könnte unter Umständen ganz interessant sein, jetzt die eigentliche Handlung oder um was es dann geht, diese Suche, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber er sah ziemlich cool aus. Das ist vielleicht so ein Pull-Faktor, der mich dann durchaus doch mal den Film ausleihen lässt oder wie auch immer.
Andreas, was hast du so dazu?
Also für mich ist es ein Must-See demnächst oder hoffentlich bald. Hab den schon eine Weile auf meiner Watchlist, weil er ziemlich gute Kritiken hat. Ich das ganze Setting ziemlich interessant finde und bin da auf jeden Fall sehr neugierig drauf.
Ja, tatsächlich bin ich auch neugierig. Also ich kann mir noch nicht so ganz vorstellen, wie so die Art des Films ist, ob es so von der Atmosphäre her, weil dieses Musikalische schimmert ja irgendwie durch, es ist ein Roadmovie, es ist politisch auch irgendwie mit drin, mit dem Militär und den schon erwähnten Explosionen wahrscheinlich am Ende, dieses Hippie-Leben. Da sind so einige Elemente in dem Trailer drin, auch das Vater mit Sohn und auf der Suche nach Familienangehörigen. Und also fand ich auch sehr interessant. Hatte ich vorher nicht wirklich auf dem Schirm, muss ich gestehen. Und bin über den Trailer gestolpert und war eigentlich auch positiv angetan. Also werde ich im Auge behalten, in der Hoffnung, dass das mal was ein bisschen Frischeres ist irgendwo, muss man ja auch sagen. Es ist eine französisch-spanische Koproduktion, wer jetzt da noch gar nichts von gehört hat und scheint wirklich recht gut anzukommen. Wurde in den USA von Neon übernommen als Vertrieb und hat mich auch neugierig gemacht. Also ja, mal auch ein bisschen was anderes für mich.
Ja, bin irgendwie, weil er schon diverse Auszeichnungen bekommen hat, glaube ich, jetzt auch vor kurzem beim Europäischen Filmpreis auch wieder. Und wie gesagt, da bin ich schon davor auch irgendwann mal drüber gestolpert, weil er relativ gute Kritiken bekommen hat. Spielt wohl in Marokko. Und wie gesagt, das ganze Setting fand ich ziemlich interessant und freue mich auf jeden Fall drauf.
Ja, dann guck mal, der wird ja garantiert in Deutschland auch rauskommen. Europäische Produktion, also.
Ja, also im Kino läuft er oder lief er auf
Ach
jeden
so.
Fall, glaube ich. Also ich weiß gar nicht, ob der schon wieder raus ist. Ich glaube, in ein paar Programmkinos läuft er sogar noch.
Mhm. Okay. Wie gesagt, ist irgendwie völlig an mir vorbeigegangen.
Ja.
Naja. Gut. Kommen wir zum Film.
Wenn ich noch kurz, bei Mubi gibt es ihn, glaube ich. Und auf Amazon kann man ihn auch schon leihen für 4,99 aktuell.
Okay. Ja, das ist ein guter Tipp. Also wie gesagt, hatte ich mich noch nicht weiter mit beschäftigt und tatsächlich hier in Deutschland ist er völlig an mir vorbeigegangen. Wahrscheinlich auch, weil ich den Trailer nicht gesehen habe.
Ja.
Wäre am Programmkino vorbeigelaufen, hätte ich wahrscheinlich auch gedacht, okay.
Ja. Aber, also ich habe auch, glaube ich, erst vor zwei, drei Wochen oder so irgendwie auf meine Watchlist gepackt. Also jetzt auch noch nicht so lange her.
Ja, können wir ja mal schauen.
Ja.
Einer von uns wird den bestimmt mal angucken und was berichten.
Ja, also ich auf jeden Fall, wie gesagt, weil für mich gehört da schon definitiv als Pflichtlektüre in Anführungsstrichen mit dazu.
Ja, okay. Kommen wir zum Film, der vielleicht nicht unbedingt Pflichtlektüre ist und wahrscheinlich auch keine Preise gewinnen wird.
Ja,
wer weiß, ich weiß. Aber Vampires of the Velvet Lounge, Andreas.
Ja, das ist so schwierig. Also auf der einen Seite schaut er ziemlich scheiße aus, aber auf der anderen Seite auch irgendwie schön trashig, dumm. Ja. Könnte von daher schon, ganz nett sein. Aber es ist halt, ich denke mal, für mich wird da, es kommt viel aufs Pacing drauf an bei dem Film, ob er einen halt bei Laune hält. Und deswegen, also 50-50, sagen wir mal so.
Ja. Ja, mir geht's ähnlich, auch 50-50, wie Andreas schon sagt. Schaut halt echt bitter aus, aber könnte dann durchaus doch so einen gewissen Trash-Faktor haben und dann, ich weiß immer nicht, wie man es ausspricht, Dishan Lachman als taffe Vampirjägerin macht ja auch eine gute Figur und aber die Effekte sahen halt grausam aus teilweise.
Ja, aber teilweise war es nett und passend irgendwie, aber dann auch wieder so völlig für den Arsch, so wo man denkt, okay, aber Steven Dorff mal wieder als Vampir, oder? Das ist doch schon auch was.
Ja, genau.
Und Mena Suvari ist ja auch dabei irgendwie, oder? Und dann,
ja. India Eilsley ist auch dabei, die sehe ich eigentlich auch immer ganz gern und ich gebe euch aber recht, die Effekte sahen schon nicht so kostspielig aus, dass man so zu hören, aber irgendwie passt es auch schon wieder was, weil Andreas sagte ja auch schon, er sieht schon irgendwie trashy scheiße irgendwo aus und er hat dieses Comic-hafte, weil er auch so überzeichnet ist von den Farben und die Effekte, dass die halt auch sehr deutlich als Effekte rausstechen. Dementsprechend bin ich da auch bei euch. Ich würde ihn mir auf jeden Fall mal ansehen. Aber der kann auch genauso gut nach hinten losgehen. Wenn er tatsächlich wirklich flott von der Hand geht sozusagen und alle mit Spielfreude dabei sind, ja, warum nicht? Ne? Dann könnte es so ein bisschen Guilty Pleasure B-Movie-Fun werden, aber er kann auch daneben gehen. Wenn wir jetzt irgendwie die besten Szenen alle schon im Trailer drin sind und der Rest ist nur halt Gelaber in irgendwelchen Hinterhofgassen, dann wird es auch nicht spaßig. Aber ja, mal gucken. Also beide ich mal auf dem Schirm irgendwie. Sonst noch irgendwas dazu? Sonst machen wir weiter.
Ich glaube nicht.
Okay, dann machen wir weiter. Wir waren ja heute schon in Frankreich und Spanien und auch USA jetzt. Und jetzt machen wir mit einem französischen Film weiter, mit Vie Privé, A Private Life. Da fange ich einfach mal an. Ja, interessant auf jeden Fall, Jodie Foster Französisch sprechen zu hören. Das fand ich ganz interessant und ein paar Darsteller habe ich auch wiedererkannt aus dem französischen Kino. Handlungstechnisch ist er bestimmt völlig in Ordnung, der Film. Ich würde ihn mir tatsächlich auch vielleicht irgendwie mal bei Lust und Laune angucken, aber jetzt irgendwie, dass ich den unbedingt sehen müsste oder ob ich jetzt glauben würde, dass er wirklich gut ist in dem Sinne, weiß ich jetzt auch nicht. Er wird irgendwie als Psychothriller vermarktet, zumindest in der IMDb. Als Crime-Psychothriller. Ich glaube, das ist eher so ein bisschen mehr Drama mit ein bisschen Krimi. Aber ich bin leicht neugierig, um das mal so zu sagen. Also es wäre bestimmt nett, mal wieder Jodie Foster zu sehen, auch in so einer ungewohnten Sprechrolle sozusagen. Aber ich weiß nicht, ob er mir wirklich im Ganzen zusagt. Und er geht nur 100 Minuten, habe ich tatsächlich mal nachgeschaut, aber Überlänge hat das nicht. Vielleicht mal bei Gelegenheit.
Ja, für mich ist es so ein klassischer Leihkandidat irgendwie. Es sah jetzt nicht uninteressant aus, wie du schon gesagt hast, Jodie Foster da mit diesem Französisch-Englisch-Sprachmix, der dann auch wohl eine Rolle oder der im Film dann ja auch wohl so ist. Also spielt er dann teilweise in Frankreich und sie spricht aber dann auf ihr Tonbandgerät ja auf Englisch und sah ganz nett aus und wenn es dann irgendwie so ein bisschen Krimi-Mystery-lastig ist, wie da ihre Patientin gestorben ist oder ob sie dann schuld ist, wie sie sich die Frage ja schon stellt im Trailer, kann mal ganz nett sein für so einen Sonntagnachmittag oder so.
Ja, also für mich auch Leihkandidat. Ich bin auch auf jeden Fall leicht interessiert. Lustigerweise habe ich vor kurzem, glaube ich, irgendwie einen Short gesehen oder so einen kurzen Snippet aus dem Interview mit ihr. Sie spricht fließend Französisch, was man hier ja auch hört, weil sie wohl irgendwie am Lycée Français in Los Angeles irgendwie ihre Schulausbildung gemacht hat. Und was ich auch nicht wusste, sie synchronisiert sich selber in den französischen Versionen ihrer Filme.
Okay.
Also von daher hat sie da auf jeden Fall eine starke Verbindung, was Frankreich betrifft. Und da passt es natürlich auch mal einen französischen Film zu machen.
Absolut.
Ja, und wie gesagt, also ich fand den ganz interessant, jetzt nicht überwältigend oder so, aber doch so weit vom Trailer ansprechen, dass ich mir das auch gut vorstellen könnte, den anzuschauen.
Okay, gut, da sind wir uns ja relativ einig. Kommen wir zum nächsten Film. Der war tatsächlich bei den letzten Fantasy Filmfest, glaube ich, zu sehen. Ich glaube nicht, dass es die Knights waren. Da habe ich ihn nicht sehen können. Ich hatte ihn aber auf dem Schirm. Wäre von der Platzierung besser gelaufen im Programm, dann hätte ich mir ihn durchaus angeguckt. Die Rede ist von Sweetness, quasi eine kleine jugendliche Misery-Variante oder so ähnlich. Wolfgang, was hältst du davon?
Da muss ich gestehen, das sah nett aus. Irgendwie der Trailer, ja, wie du schon gesagt hast, eine junge Goss-Emo-Fan von irgendeinem Rockstar, ja, er fährt sie sprichwörtlich über den Haufen im angetrunkenen oder im Drogenzustand. Sie stellt es fest, möchte ihn irgendwie retten, was auch immer, und kettet ihn dann an ihr Bett. Und wie der Trailer dann auch später noch zeigt, fließt dann irgendwann auch mal noch ordentlich Blut. Ihre Freundin ist dann auch irgendwie mit dabei. Also der sah irgendwie ganz interessant und nett aus. Auch jetzt definitiv kein Kinokandidat für mich, aber auch mal so ein Leihkandidat für zwischendurch. Ja, kann ich mir den durchaus ganz gut vorstellen.
Ja, also bin ich ehrlich, der hat mich völlig kalt gelassen. Also
Okay.
weiß nicht, hat mich nicht angesprochen. Könnte nicht mal
Woran
sagen,
lag
warum,
es für
aber
mich? Achso.
ich fand jetzt die Hauptdarstellerin nicht wirklich gut und überzeugend und der Rest ist halt tatsächlich wie Misery und weiß nicht, ob ich das brauche oder. Also mein Interesse daran ist relativ gering, sagen wir es einfach so.
Ja. Genau, der Trailer ist relativ neu, deswegen hatte ich auch keinen Trailer, als es zur Auswahl stand, ob ich mir den im Kino da angucke oder nicht. Nach dem Trailer hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, ah, im Kino eher nicht. Zu Hause würde ich ihn mir angucken, würde ihn auch ausleihen, aber ja, ich glaube, da ein Kinobesuch hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht. Ich fand ein paar Kameraspielchen oder so ein paar Kameraschwenks ganz nett und so von der Optik und so fand ich den auch völlig okay. Hat mich durchaus interessiert, aber wie gesagt, ist halt für zu Hause ein Kandidat und nicht mehr.
Ja. Lief übrigens im normalen
Im
Fantasy-Filmfest
Normalen,
letzten
okay.
Jahres, genau.
Okay. Juti, der nächste Film, den ich rausgesucht habe, oder der nächste Trailer ist Heel. Da sage ich mal was zu. Ist eine britisch-polnische Koproduktion. Auch über jemand, der gefangen genommen wird und ja, geheilt werden soll von etwas, um mal das so vorsichtig zu formulieren. Fand ich interessant. Ist auch ein Film, wo ich auch nicht weiß, ob der über die ganze Laufzeit halt das tragen kann, was so ein bisschen der Trailer mir verspricht. Aber ich mag Frau Riceboro und ich fand es so ein bisschen schräg von der Art her und wie sich das Ganze vielleicht noch zuspitzt und ähnliches. Trailer hat ja schon so einiges angedeutet, aber das hat auch mein Interesse aufrechterhalten können. Vorher hatte ich auch noch nie was von dem Film gehört, muss ich gestehen. Dementsprechend, den würde ich mir angucken. Auch nicht im Kino, auch nicht auf dem Filmfest oder so, aber ein relativ solider Leihkandidat, dass wenn der mal hier verfügbar ist, dass ich mir den ausleihen würde oder mit ein bisschen Glück taucht er ja so beim Streamer auf, den ich habe. Aber der hat mich schon interessiert. Auch nicht übermäßig, aber auf jeden Fall so, dass ich den im Auge behalten würde.
Er heißt übrigens nur in den USA Heel. Im
Oh.
Rest der Welt heißt er Good Boy.
Okay, hätte ich vielleicht mehr recherchieren müssen. Hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Okay. Ja, sag mal was dazu, Wolfgang, wenn du dazu mal weißt.
Mich lässt er jetzt, weil er ja thematisch ähnlich mit dem Kellerverlies zu Sweetness ist, lässt mich Heel jetzt eher kalt. Der hat mich jetzt weniger interessiert. Sicherlich der etwas tiefgründigere und anspruchsvollere Film als Sweetness, aber mich hat er einfach nicht mitgenommen. Mich ja, interessiert mich da nicht, da dieser im Keller eingesperrte junge Mann, der umerzogen werden soll. Ja, muss ich nicht sehen.
Ja, ich bin auch so eher Mixed Feelings hier. Der kann ganz interessant sein, aber er hat auch so eine Tendenz vom Trailer, wo ich mir vorstellen kann, dass er auch eher anstrengend anzuschauen ist. Von daher muss ich mal noch ein bisschen abwarten und vielleicht mal die ein oder andere Stimme dazu noch lesen. Aber ja, wie gesagt, noch unschlüssig.
Okay, das ist der Trailer für heute, der auf Englisch The Sound of Falling heißt und im Original In die Sonne schauen, denn wir haben es mit einem deutschen Film zu tun. Würde ich einfach mal anfangen. Ich mochte den Trailer sehr gern, bin sogar regelrecht sehr angetan von dem Trailer. Auch da möchte ich behaupten, ich weiß nicht, wie es auf voller Spielfilmlänge das Ganze wirkt. Denn der Film geht 2,5 Stunden, das habe ich mir rausgesucht. Und ich weiß es nicht, wie ruhig diese 2,5 Stunden sich entfalten, ob der weiterhin so atmosphärisch ist. Aber die Art, wie der Trailer gemacht wurde, von der Atmosphäre, von der Musik, von den Bildern her, auch von dem Voice-Over her, fand ich sehr ansprechend. Dementsprechend bin ich definitiv weiterhin neugierig auf den Film. Die Lauflänge ist so ein bisschen, wo ich denke, ah, könnte ein bisschen anstrengend werden auf Dauer, wenn es zu irgendwie abschweifend oder einfach vor sich hin dümpelnd ist, weil das manchmal bei deutschen Filmen, wo ich auch nicht der größte Fan von bin, durchaus passieren kann. Aber wie gesagt, rein vom Trailer her würde ich sagen, sehr schön gemachter Trailer, sehr ansprechend. Film gucke ich mir definitiv mal irgendwie an und ich habe tatsächlich auch gesehen, er ist wohl schon leihbar in Deutschland bei Amazon Prime. Ich würde tatsächlich abwarten, wenn er mit im Abo drin wäre oder so, aber bin schon definitiv neugierig geworden, einfach durch die Bildersprache und einfach die Stimmung, die dieser Trailer allein durch das Voice-Over vermittelt. Hat mich so ein bisschen an diesen Kurzfilm Bay of Cadiz erinnert mit Maya Hawke, wo auch ein deutsches Voice-Over war, obwohl es ein ausländischer Film ist. Gut, hier ist ein deutscher Film, aber so von der Sprechweise hat es mich erinnert. Und auch da mochte ich den Stil, aber es war halt ein Kurzfilm. Und hier ist es halt ein 2,5-stündiger Film. Deswegen da ein bisschen skeptisch, aber den Trailer Daumen hoch auf jeden Fall.
Ja, also ich würde mir den auch anschauen. Ich habe den tatsächlich auch schon, ähnlich wie bei Sirat, bin dem bisschen auf dem Schirm gehabt, weil er auch gerade in Deutschland natürlich ein bisschen Thema war, so filmfestivaltechnisch und ziemlich gut aufgenommen wurde. Ich weiß, dass es im Endeffekt verschiedene Zeitebenen sind. Ich weiß nicht, ob die parallel oder tatsächlich auch nacheinander erzählt werden, die alle auf demselben Hof spielen zu unterschiedlichen Zeiten. Also irgendwie Gutbesitzerzeit so zum Anfang. Ich weiß nicht, glaube ich, vor dem Ersten Weltkrieg auf jeden Fall noch. Dann irgendwas während dem Zweiten Weltkrieg. Und dann irgendwie, ich glaube auch noch irgendwie eine Zeit in der DDR, irgendwie, glaube ich, 80er oder so. Also von daher könnten auch die 2,5 Stunden jetzt, ich sage jetzt mal, nicht zu lange wirken, durch das, dass es halt relativ abwechslungsreich von den Zeitebenen her ist. Wie du schon sagst, ist aber trotzdem natürlich eine Frage, wie es zusammengesetzt ist. Aber auch ich mag das optisch sehr und auch den Einsatz vom Sound und so, das wirkte schon alles ziemlich cool irgendwo. Und da ist bestimmt auf jeden Fall ein faszinierender Film zum Anschauen.
Ja, wobei 2,5 Stunden natürlich schon auch eine Hausnummer ist,
Ja,
wenn
aber
es
wir
dann,
haben schon
ja, wir haben
ziemlich
schon
viel
mehr.
Scheißfilme mit 2,5 Stunden durchgehalten. Also
Das
von
kann
daher.
und ja, ich kann mich da prinzipiell anschließen und er ist ja jetzt, er hat ja auch in Cannes einen Preis der Jury gewonnen und ja, es kommt ja durchaus relativ gut an, überall wo er läuft und von daher ist mein Interesse durchaus auch geweckt. Ja, ist jetzt kein so ein Film, den man sich, glaube ich, auch zur reinen Unterhaltung anschaut, weil er dann durchaus ein bisschen vom Thema ja auch ein bisschen schwerer ist, da mit dieser generationenübergreifenden Geschichte. Aber ja, mein Interesse ist von meiner Seite auch durchaus da.
Okay. Somit haben wir die Trailer durch und würden nahtlos mit unserem Last Scene weitermachen. Und da übergebe ich an unseren ersten Vorsprecher.
Ja, der erste Vorsprecher bin ich. Mhm. Und bevor ich einen Versprecher mache, mache ich lieber weiter. ich habe mir angeguckt Caught Stealing, der letzte Streich von Darren Aronofsky, der mal, ja, wie soll ich sagen, einen relativ normalen Film gemacht hat. Im Vergleich zu seinen sonstigen Produktionen, die er so geliefert hat. Es geht um Hank Thompson, gespielt von Austin Butler, der arbeitet als Barkeeper in der Lower East Side. Ist er mit seiner Mutter verbunden, die zwar irgendwo in der Pampa wohnt, aber er telefoniert mit ihr jeden Tag. Die beiden haben eine gemeinsame Leidenschaft für die Baseballer von den San Francisco Giants, auch unter anderem deswegen, weil Hank ein aufstrebendes Talent war, aber das hat sich zerschlagen, weil er einen selbst verursachten Autounfall hatte, bei dem er so sehr verletzt wurde, dass die Sportlerkarriere vorbei war und auch noch ein Freund ums Leben kam. Und seitdem ist er auch dem Alkohol nicht sonderlich abgeneigt. Er hat einen Nachbarn, Russ Miner, gespielt von Matt Smith, ein Punker, der ihn eines Tages bittet, hey, pass mal auf meine Katze auf, mein Papa ist schwer krank, ich muss nach London. Als der dann weg ist, tauchen zwei russische Gangster auf, die Hank ziemlich stark verprügeln, so sehr, dass er sogar eine Niere verliert. Daraufhin kommt noch eine DEA-Agentin, die ihn verhören will, und noch zwei sehr berüchtigte jüdische Brüder, gespielt von Liev Schreiber und Vincent D'Onofrio, und alle wollen was von Hank, und zwar eigentlich das, was Russ hat, und Hank weiß nicht, was es ist, und so versucht er, das Ganze irgendwie rauszufinden oder über die Bühne zu bringen, ohne dass allzu viel passiert, aber natürlich gelingt ihm das nicht. Klingt ein bisschen, wie soll ich sagen, einfach, und ist es eigentlich auch, also es ist schon fast ein klassischer Film ohne viel oder große Überraschungen. Zoe Kravitz spielt noch mit als seine Freundin Yvonne. Ich bin nicht ganz begeistert, obwohl er eigentlich relativ gut aufgenommen wurde. Mir war er zu, ich würde mal sagen, auf der einen Seite zu normal. Er versucht sich irgendwo, ich weiß nicht, als auf der einen Seite als Komödie, vom Tonfall her, von einem leichten Humor her, der okay ist, aber gleichzeitig, sag ich mal, gibt es das ein oder andere Ableben, das dann dadurch schon irgendwie banal ist und auch gar nicht so irgendwie einen Impact hat, oder für mich zumindest nicht. Und man bekommt das Gefühl auch für die Darsteller irgendwie nicht, sondern, oh, ja, tot, okay, machen wir weiter, was ist als nächstes dran? Und das hat mich so ein bisschen, keine Ahnung, irgendwie nicht so ganz überzeugt vom Ablauf her und allem. Optisch ist so gut anzusehen, spielt in den 90ern in New York City. Darsteller sind alle durch die Bank natürlich gut. Liev Schreiber und Vincent D'Onofrio als jüdische Gangster sind auch relativ unterhaltsam. Und also er ist jetzt nicht schlecht oder irgendwas, aber auch halt bei Weitem nichts Herausragendes. Und man kann ihn gut weggucken. Also wer da irgendwie Lust auf so ein bisschen Gangsterfilm mit einem netten 90er-Flair hat und guten Darstellern, solidem handwerklichem Stil, der kann sich Caught Stealing auf jeden Fall angucken. Ich habe jetzt einmal gesehen, das reicht für mich auch, und von daher eine solide 6 von 10 oder eine 3 von 5 kann man Caught Stealing auf jeden Fall geben. Wie gesagt, er wird bei vielen sogar positiver bewertet und gut angenommen. Mehr hat es bei mir aber nicht gereicht.
Jo. Ja, ich gucke ihn mir auf jeden Fall an. Ich mag Aronofsky. Ich mag hauptsächlich seine älteren Filme oder halbalteren Filme relativ gern. War neugierig, auch vom Trailer her, und bin weiterhin neugierig. Also ja, er sah schon wie sein normalster Film aus, und das bestätigst du ja auch schon gerade. Und dementsprechend mal gucken, wie er mir so gefällt. ich habe ihn tatsächlich noch von der letzten 99 Cent Leihaktion in meinem Fach liegen sozusagen oder in meinem Account, aber ich weiß nicht, ob ich dazu komme. Ansonsten wird er demnächst bei Netflix zu sehen sein und spätestens dann hole ich ihn nach und reiche meine Meinung dann auch gern hinterher.
Ja, ich habe durchaus auch Interesse an dem Film. Wir hatten den Trailer, glaube ich, auch schon besprochen im
Podcast. Ja, ich glaube schon, ja.
Von daher ja, klingt ja jetzt nicht abschreckend, was du gesagt hast.
Nein, wie gesagt, es ist auch beileibe kein schlechter Film und man kann ihn auch tatsächlich gut gucken und so. Aber es ist halt auch, ja, wie gesagt, einfach nur ein normaler Film ohne große Überraschungen. Ja. Wie gesagt, man hat jetzt weder so die humorvolle Komponente vollends überzeugt oder auch actiontechnisch oder irgendwas so, wo ich sage, wow, das war jetzt irgendwie, ne, wo ich sage, da war halt einfach nichts dabei sozusagen.
Ja. Jo. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, mache ich weiter. Ich habe mir eine Miniserie angeguckt, die auf Netflix verfügbar ist. Zero Day heißt diese, besteht aus 6 Folgen und ist in sich abgeschlossen tatsächlich. Und darum, es geht um einen im Prinzip einminütigen Stromausfall, der die USA heimsucht. Mit Heimsuchen meine ich, es war ein Cyberangriff. Und innerhalb dieser einen Minute, wo halt wirklich der komplette Strom wegfällt, verschiedene Systeme alle überbrückt wurden dadurch, Sicherheitssysteme ausgehebelt und ähnliches, sterben natürlich deutlich, also eine Menge an Leute. Ich glaube, es waren 3.500 Leute oder so, fallen dem zum Opfer mit unzähligen Verletzten. Und ist natürlich auch gleich ein riesiges Politikum. Denn wie kann das passieren? Es gibt so und so viel Fail-Safes, Sicherheitsvorschriften und ähnliches und alles wurde irgendwie durch diesen Cyberangriff umgangen und ausgehebelt. Und die Miniserie spielt jetzt in Washington und zwar in den politischen Kreisen, wie damit umgegangen wird. Und in diesem Fall ist eine weibliche Präsidentin im Amt, gespielt von Angela Bassett. Und die beruft dann zusammen natürlich mit ihren politischen Kollegen einen Untersuchungsausschuss sozusagen, der das Ganze aufklären soll, auch energisch direkt aufklären soll und dafür auch eine Menge an Rechte bekommt. Also so ein paar Freiheitsrechte werden dadurch ausgehebelt und ähnliches, sodass sie natürlich der Sache sehr schnell auf die Spur kommen können. Und der Ex-Präsident der USA, George Mullen, gespielt von Robert De Niro, wird mit der Leitung beauftragt. Denn er ist ein sehr beliebter, angesehener Ex-Präsident und der wird sozusagen aus dem Ruhestand nochmal aktiviert, um diese Taskforce sozusagen zu leiten. Er bekommt alle möglichen Rechte, wie schon erwähnt, aber auch natürlich Manpower an die Seite gestellt und hat natürlich auch mit ein paar politischen und medialen Auswirkungen zu kämpfen, denn A, kann das Recht oder diese bestimmten Rechtsbeschneidungen auch negativ ausgelegt werden, was natürlich die politischen Gegner immer dann versuchen. Es gibt natürlich auch den Speaker of the House, der so ein bisschen Gegenspieler ist, gespielt von Matthew Modine in dem Fall. Eine im Congress ist seine eigene Tochter, Alexandra Mullen, Lizzie Kaplan spielt sie. Und dann gibt es natürlich auch noch diejenigen, die gern auch die Politik beeinflussen wollen, sprich reiche Geschäftsleute, wie man es in den USA halt so kennt, die Einfluss nehmen und natürlich auch die Medien. Und das Ganze spielt sich halt so raus, dass er dieser Verschwörung, die da natürlich hintersteckt, irgendwo langsam auf die Spur kommt. Und was das Ganze noch ein Tick eigenwilliger, aber auch interessanter macht, aber das Potenzial nicht voll ausschöpft, ist, dass er eventuell, also jetzt mal, eventuell entweder eine Art Demenz schon leidet, weil er auch durch den Überdosis Drogentod seines Sohnes traumatisiert ist. Das hat ihn auch dazu gebracht, aus dem Präsidentenamt also auszusteigen, sprich keine Wiederwahl anzugehen. Aber das sucht ihn jetzt quasi wieder heim und er beginnt auch Sachen durcheinander zu bringen und ähnliches. Also wer das so ein bisschen mitkriegt, glaubt, dass es vielleicht eine Art Demenz ist, die sich da bei ihm einschleicht. Natürlich in seiner Machtposition ist das ein Problem. Aber man geht auch von der Theorie aus, dass es vielleicht auch eine Waffe ist, die gegen ihn eingesetzt wird, die die CIA früher mal entwickelt hat und die natürlich weitergeführt wird, womit man halt auf Menschen einwirkt und die aus dem Konzept bringt und ähnliches. Das ist alles relativ gut miteinander vermischt tatsächlich. Manchmal hat man so das Gefühl, okay, jetzt nimmt das ein bisschen überhand und das Politische geht in den Hintergrund. Das macht das ein bisschen uneben, meines Erachtens, aber trotzdem wird das Tempo eigentlich recht durchgehend gehalten, wer sowas mag. Also es gibt natürlich viele Gespräche, natürlich werden die Hintermänner gesucht, natürlich ja, gibt es Probleme mit den Verhören, die natürlich auch irgendwann ins Spiel kommen, dass Leute halt verhaftet werden, weil wenn man mitbekommt, dass es eventuell eine Gruppe von potenziellen Tätern ist, dann muss natürlich schnell der Sache auf die Spur kommen, denn die Befürchtung besteht, dass natürlich dieser Fall wiederholt wird und nochmal ein Stromausfall nur länger eventuell geschieht und ja, das natürlich diverse Faktoren spielen damit rein. Es ist so eine Mischung aus, ja, keine Ahnung, Serien wie Homeland, vielleicht kann man sagen, Designated Survivor oder sowas ist da mit drin. Aber halt auch wirklich viel dieses Menschliche. Das, was ich ganz interessant fand, war einfach wirklich die Familienstrukturen, sprich, er und seine Tochter sind so ein bisschen nicht entfremdet, aber haben unterschiedliche Ansichten, wie man mit der Sache vorgeht. Die politischen Ansichten, der politische Druck spielt da mit rein. Und was auch auf jeden Fall interessant ist, ist, wie schon erwähnt, die Medien. Nicht unbedingt die Mainstream-Medien, sondern so die Rechtsaußen-Medien, die das natürlich so ein bisschen aufpushen, das Ganze. Und da gibt es eine Figur Evan Green, gespielt von Dan Stevens, den ich ja auch ganz gern mag. Der spielt quasi so eine Art Tucker Carlson-Figur, wer ihn kennt, früher bei Fox News, jetzt noch ein bisschen eigenständiger und noch ein bisschen abgedrehter manchmal. Und er spielt das so ein bisschen auch bewusst leicht überspitzt. Aber er gerät dann auch in diese Mühlen der Politik. Und weil es dann heißt, vielleicht weiß er was und man sollte ihn mal zum Verhör einbringen und dann ja Beschneidung der Medien- und Meinungsrechte, das spielt da auch mit rein. Grundsätzlich gibt es besetzungstechnisch absolut nichts an dieser Miniserie auszusetzen. Jesse Plemons spielt ebenfalls noch mit, Connie Britton, Joan Allen, also gut besetzt, wirklich. Einer der Autoren war Noah Opperman. Ich bin auf diese Serie aufmerksam geworden, weil ich mir auch A House of Dynamite von Catherine Bigelow angeguckt hatte. Und der hatte A House of Dynamite geschrieben. Also dachte ich mir, okay, gucken wir uns mal Zero Day an. Schließlich ist das ja auch Thriller mit Politik. Und ich war zufrieden, sagen wir es mal so. Man hätte definitiv ein oder andere Sachen besser machen können. Man hätte vielleicht ein bisschen. Ja, sich auf Einzelnes konzentrieren können. Also vielleicht mehr dieses potenziell gesundheitliche oder potenziell seine Gesundheit wird beeinflusst, ein bisschen entweder sch noch schwächer in den Fokus rücken oder noch stärker in den Fokus rücken. Denn so ist es so ein bisschen hin und her, das Ganze. Die Serie an sich ist relativ neutral gehalten. Das ist auch ein Faktor. Also sie lehnt sich jetzt nicht politisch irgendwie Richtung Republikaner oder Demokraten, sondern versucht ziemlich neutral zu sein, was interessant ist, aber das halt auch ein bisschen, ich sag mal, wankelmütiger macht, weil man einfach beide Perspektiven bekommt und da nicht klar gewichtet wird. Natürlich halt eine Figur wie Dan Stevens spielt, ist nicht gerade ein Sympathieträger, aber halt auch also die an die Macht gerade sich befindenden Demokraten, die schneiden ja quasi die Rechte, von denen geht's aus. Was hinter diesem Anschlag steckt und auch die Verschwörung sozusagen dahinter, die fand ich interessant auf jeden Fall. Irgendwann habe ich es ein bisschen kommen sehen, hat mich aber nicht gestört, weil es von dem Motiv her auch recht reizvoll war, muss ich sagen. Hat auch eine politische Komponente drin, natürlich irgendwo, aber fand ich nicht uninteressant, das Ganze. Wie es ausgeht, auch okay. Grundsätzlich kann man mit der Serie leben. Sind, wie gesagt, auch nur 6 Folgen. Ungefähr 50 Minuten pro Folge. Und ist auch, wie schon erwähnt, auf Netflix verfügbar. Wie gesagt, man hätte es ein bisschen gerade ziehen können, ein bisschen fokussieren können. Aber eine vernünftige 6 von 10 ist mir Zero Day durchaus wert. Und ich glaube, keiner von euch hat die bisher gesehen, oder?
Nein, ich nicht.
Ich auch nicht, weil es einfach an Netflix mangelt bei mir, aber es klingt jetzt nicht uninteressant, muss ich gestehen. Und wenn das dann 6 Folgen, hast du, glaube ich, gesagt, dann abgeschlossen ist, das ist ja dann durchaus auch ja, was wert und könnte man sich durchaus mal vornehmen. Aber wie gesagt, bei mir mangelt es ein bisschen an den Streaming-Accounts.
Ja, ich war mir nicht mehr sicher, ab wann du nicht mehr Netflix hatte. Also sie erschien, glaube ich, im Februar 25. Sie ist nicht ganz neu.
Ja.
Deswegen war ich mir nicht mehr sicher, ob du es vielleicht noch irgendwie da
Nee.
mitgenommen hast oder so. Nee, okay.
Nee. Ich habe auch bis jetzt gerade eben auch nie was von der Serie gehört gehabt. Also von daher.
Naja.
Also ich habe
Und gut
zwar.
produziert ist sie halt auch. Also muss man auch sagen, ne? Man konnte in Washington drehen, man hat gute Schauspieler, man hat gute Locations. Also ist einfach eine gut produzierte
Ja.
Serie. Aber ist halt auch nie so die große Serie gewesen, die jetzt groß ist. Aber Andreas, du wolltest was sagen.
Ja, ich wollte nur sagen, ich habe zwar Netflix, aber ich bin auch nicht über die Serie gestolpert. Gehört wohl auch nicht zu meinen Sehgewohnheiten, deswegen wurde es mir wohl auch nicht vorgeschlagen. Habe aber auch nicht wirklich vor, sie zu gucken.
Okay, gut. Das war mein Last Scene für dieses Mal.
Gut, dann mache ich an der Stelle weiter. Ich habe mir was Älteres angesehen und zwar Under Siege, beziehungsweise im Deutschen Alarmstufe Rot, mit Steven Seagal, dem Dicken, in der Hauptrolle, beziehungsweise damals war er ja noch gar nicht so dick. Ein
Nee.
bisschen moppelig war er damals, aber noch nicht so wie in seinen späteren Filmen.
Da war er der Koch und hat noch nicht so viel gegessen von seinem
Ja, genau.
Leben.
Hat sich seinem eigenen Essen verweigert. Ja, worum geht's? Stefan hat es schon gesagt. Steven Seagal ist Casey Ryback, der Koch auf einem Schlachtschiff, das auf seiner letzten Fahrt ist. Auf dieser Fahrt oder auf dieser Abschiedsfahrt feiert unter anderem auch noch der Kapitän seinen Geburtstag, was der erste Offizier, der von Gary Busey gespielt wird, zum Anlass nimmt. Ja, eine Rockband und Essen und ein Playmate vom Festland einfliegen zu lassen auf dieses Schiff, um den Geburtstag eben zu feiern. Und ja, es ist aber so, dass sich der erste Offizier mit einem Terroristen zusammengetan hat, der von Tommy Lee Jones gespielt wird, William Strannix. Und die möchten die ja, Nuklearraketen des Schlachtschiffs klauen und entführen und dazu eben diese Geburtstagsfeier für den Captain als Vorwand nehmen, was soweit auch ganz gut funktioniert. Nur sie haben natürlich die Rechnung ohne den Koch gemacht und dann ja kommt Steven Seagal auf die Bühne, der dann natürlich unseren Terroristen nennt. Strich durch die Rechnung machen möchte. Ja, altbekannt, klassisches Die-Hard-Schema irgendwie auf dem Wasser halt auch. Nichtsdestotrotz ist für mich Under Siege immer noch einer der besten oder wenn nicht sogar der beste Steven Seagal-Film. Ich meine, so viele gute Filme hat er eh nicht gemacht. Es gibt ein paar, die halt ganz unterhaltsam sind. Under Siege habe ich jetzt seit Ewigkeiten mal wieder gesehen. Ich hatte mir die 4K-Disc aus Großbritannien bestellt, die von Arrow veröffentlicht worden ist. Da ist das Bild toll restauriert worden und das Ganze mit einem richtig dicken, wuchtigen Atmos-Ton versehen worden. Der Film schaut richtig cool aus jetzt zum Anschauen. Und er macht auch nach wie vor Spaß. Also er hat jetzt 34 Jahre auf dem Buckel, er ist von 1992, aber es ist immer noch ein unterhaltsamer und kurzweiliger Actionfilm mit ja diesem riesen Schlachtschiff, das halt einfach auch ein echtes Schlachtschiff war, das kurz vor der, ich weiß gar nicht, Verschrottung oder was auch immer da irgendwo in dem Hafen lag, das sie da als Kulisse nutzen konnten. Und es sieht halt einfach großartig aus. Die Action ist solide. Steven Seagal als Hauptdarsteller ist jetzt eher ja, uninteressant. Er treibt halt so die Handlungen voran. Aber die Highlights an sich sind Tommy Lee Jones und Gary Busey. Tommy Lee Jones schleicht sich da so als Rockmusiker in dieser Geburtstagsfeier an Bord und ja. Also die beiden sind die echten Highlights des Films. Baywatch-Schnickse Erika Eleniak spielt dann das Playmate. Ich bin mit ihrem Look in dem Film nie klargekommen. Die kurzen Haare passen einfach überhaupt nicht zu ihr und dann natürlich ihre riesigen Silikonbrüste, die sie da dann einmal in die Kamera hält. Übrigens auch ganz interessantes Extra mit auf der Disc, mit ihr unter anderem auch ein Interview, wo sie dann durchaus auch erwähnt, wenn das heutzutage passiert wäre, so wie diese Szene eben auch zustande gekommen ist, wäre das anders verlaufen, weil sie da wohl auch eher kurzfristig so die Szene nicht so oben ohne geplant war, sie aber da jetzt irgendwie überredet wurde dazu und sie das dann halt doch gemacht hat. Wie gesagt, sie hat da durchaus ein bisschen einen kritischen Blick auch in diesem Interview auf die ganze Sache und ist durchaus ganz interessant. Also sind auch ein paar ganz interessante Extras dabei. Unter anderem auch von Regisseur Andrew Davis ein Interview, der dann, oder Erika Eleniak und Andrew Davis, die dann beide auch irgendwie sagen, dass halt Steven Seagal so irgendwie, ja, schon so, das ist ja auch einer seiner frühen Filme, aber dann durchaus eher schon so seine Star-Allüren und Anstalten hatte und dann halt zum Dreh erschienen ist und dann aber mit keinem irgendwie am Set gesprochen hat und dann irgendwie wieder verschwunden ist mit seiner Entourage und die anderen aber irgendwie scheinbar doch durchaus, also insbesondere Tommy Lee Jones, Gary Busey und Erika Eleniak dann irgendwie auch eine coole und gute Zeit während den Dreharbeiten hatten. Also das fand ich ganz interessant, auch ein bisschen durch die Extras zu wühlen. Und ja, wie gesagt, also der Film funktioniert nach wie vor. Er sieht halt einfach cool aus. Er sieht jetzt auch fürs Heimkino in dieser restaurierten 4K-Version, die auch von Andrew Davis entsprechend abgesegnet worden ist, cool aus, hört sich cool an und macht einfach Spaß im Heimkino und ich habe meine Freude damit. Ja, wer den Film irgendwie mag oder so, dem sei das durchaus ans Herz gelegt und ja, klarer Tipp von mir. Und wertungstechnisch, wie gesagt, ich habe mich jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. 7 von 10. Wie gesagt, dürfte vermutlich der beste Steven Seagal-Film sein. Gut. Ich nehme mal an, ihr kennt den beide auch.
Natürlich.
Ja. Klar.
Wer damals aufgewachsen ist, der musste den ja sehen.
Absolut. Genau. Also ich muss auch sagen, ich mag den auch. Ich habe den tatsächlich schon länger nicht gesehen. Gebe ich dir recht, ist einer der besseren Steven Seagal-Filme definitiv. Und ja, würde mir tatsächlich auch mal wieder angucken können. Ich fand den auch immer nett. Ich glaube, ich habe den auch sogar im Kino damals gesehen. Ich bin mir auch nicht 100%ig sicher. Aber das war so die Zeit, wo man solche Filme mochte und ja. das hat gepasst. Und wie du selbst sagst, ist viel Handgemachtes da einfach. War ja die Zeit, da gab es noch keine CGI-Schlachtschiffe und solche Sachen, auf die man so großartig drehen konnte. Deswegen hat man da noch schöne echte Kulissen gehabt und das macht natürlich was her, ganz klar. Ja, ich habe den Film auch positiv in Erinnerung. Ich glaube auch nicht, dass ich ihn übermäßig bewerten würde, aber das habe ich, glaube ich, irgendwie noch nie. Aber unterhaltsam fand ich ihn halt immer. Und wie du selbst sagst, also die Bösewichte ragen so ein bisschen heraus, einfach weil die beide sehr spielfreudig auftreten, der Herr Busey und Tommy Lee. Und die Action war auch immer ganz gut. Also Könnte ich mir mal wieder angucken.
Ja, das war's von meiner Seite.
Okay, gut. Dann können wir ja eigentlich schon nahtlos zu unserer Hauptreview rübergehen. Und da hat uns der Andreas eine Inhaltsangabe vorbereitet.
Jawohl. Wir haben uns angeguckt den Tiger, also der Tiger, eine deutsch-tschechische Produktion aus dem Jahr 2025. Regie geführt hat Dennis Gansel, den wir, oder zumindest glaube ich Stefan und ich, kennen als Regisseur von Wir sind die Nacht, dem deutschen Vampirfilm. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast.
Ja, durchaus.
Genau. Und Die Welle hat er, glaube ich, auch gemacht mit Jürgen Vogel damals. Also auf jeden Fall jemand, der schon den einen oder anderen Film gedreht hat. Und hier bei Der Tiger handelt es sich um ja, einen Antikriegsfilm aus dem Jahr 25, wie ich schon gesagt habe, spielt im Jahr 43 an der Ostfront. Man befindet sich kurz nach der Niederlage bei Stalingrad auf dem Rückzug. Und hier geht es um die Besatzung eines Panzerkampfwagens, ich glaube Nummer 6 Tiger, wenn mich nicht alles täuscht, aber auf jeden Fall halt der Tiger namensgebend. Und die unterstützen die Flucht der Soldaten über eine Brücke. Und nachdem eigentlich fast alle Soldaten drüber sind und sich die Panzerbesatzung auf dem Rückweg befindet, wird im Endeffekt kurz vor einer geplanten Brückensprengung durch Jagdbomber die ganze Brücke in ja, Schutt und Asche gelegt. Und dann gibt es einen kleinen Break und man sieht die fünfköpfige Besatzung einen Sonderauftrag erhalten. Sie sollen ohne Unterstützung hinter die Frontlinie vorstoßen, um einen gewissen Oberst Paul von Hardenburg oder zu finden und ihn vor einer Gefangennahme und einem Verhör durch die Rote Armee zu bewahren. Dieser von Hardenberg ist auch noch ein alter Kamerad des, ja, wie soll ich sagen, des höchstrangigen Militärs in dem Tiger. Und ja, wir verfolgen eben diesen Panzer hinter der Frontlinie auf der Suche nach diesem Oberst Paul von Hardenburg und erleben halt die ein oder andere, ich sage jetzt mal, Interaktion, bis es dann ganz zum Schluss zu dem Treffen mit Paul von Hardenburg kommt und das Ganze in einer, ja, doch recht überraschenden Auflösung endet. So viel zur Inhaltsangabe von Der Tiger.
Ja, dann fange ich einfach mal an. Ich fand den Einstieg in den Film ganz gut. Also, wie schon beschrieben, beginnt er quasi mit einer Actionsequenz auf der Brücke. Das ist ja gang und gäbe bei Filmen, einfach mit einer größeren Sequenz einzusteigen. Zeigt aber auch, dass ja auch durchaus so die Gewichtung gelegt wurde. Also, sprich, dass es nicht einfach ein Film ist, der jetzt rein dramatisch ist, sondern auch so ein bisschen in diese Richtung geht, sprich, mit etwas Mainstream-konformer ist und nicht einfach so ein Psychodrama oder wie auch immer über eine Panzerbesetzung, die da in Richtung Osten fährt. Wie gesagt, war ein guter Einstieg, war professionell gemacht alles und grundsätzlich kann man an dem Produktionsdesign und an der Wertigkeit des Films eigentlich sich überhaupt nicht beklagen. Die Panzerbesetzung an sich fand ich auch völlig okay. Sowohl von den Darstellern her als auch von den Figurenzeichnungen her, die natürlich recht oberflächlich daherkommen, zumindest in den Nebenrollen. Der Panzerkommandant bekommt ein bisschen mehr Hintergrund zugesprochen, auch weil er, wie gesagt, den Gesuchten kennt. Es gibt die obligatorischen Flashbacks so ein bisschen in Richtung besserer Zeit. Und ich fand es eigentlich ganz gut gemacht von der Kameradschaft her und wie der Panzer einfach auch wieder zusammengeflickt wird und wieder in den Kampf geschickt wird oder nicht mal in den Kampf, sondern auf diese Mission geschickt wird. Und ja, hat halt auch noch so dieses schöne Haptische, weil einfach ein echter Panzer genommen wurde, zwar kein Originalmodell, aber wieder refurbished, kann man fast sagen, Tigerpanzer. Und auch eine interessante Sequenz drin war, dass der Panzer auch unter Wasser tauglich ist, was mir auch nicht so wirklich bewusst war. Natürlich bei moderneren Panzern weiß ich das durchaus ein bisschen, aber war mir jetzt nicht ganz klar. Aber ich habe auch nicht recherchiert, ob das wirklich so akkurat war.
Doch ist es also tatsächlich, der war tatsächlich tauchfähig.
Okay.
Und der war sogar so schwer, dass er auch nur über wenige Brücken fahren konnte und deswegen auch deswegen tauchfähig gemacht wurde.
Ah, okay. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, so, um jetzt auch reinzukommen in unsere Besprechung, ich fand so die Grundvoraussetzung alles ganz gut und ja, der Film lief auf jeden Fall gut an und hat auch teilweise dieses Beklemmende einfach von der Enge und was halt passiert, wenn um einen herum halt die Explosionen sind, aber man in diesem Stahlpanzer ist oder auch beim Tauchen, wenn man schon erwähnt, was passiert eigentlich, wenn der Motor nicht mehr angeht, dann haben sie da im Prinzip ihren schälernden Sarg schon. Und da kommt natürlich auch Beklemmung auch. Das fand ich eigentlich recht gut transportiert.
Jo. Ja, ich bin nicht richtig warm geworden mit dem Film, muss ich sagen. Bei mir war es im Prinzip schon vorbei, als das Reh auf der Brücke stand. Da habe ich mir schon gedacht, oh je, okay. ja, er ist in großen Teilen solide gemacht. Die Panzerbesatzung, wie Udo schon sagst, da ist jetzt nicht viel Fleisch dahinter, bis auf den Kommandanten, der halt da immer wieder mit Rückblenden ausstaffiert ist zum Sommer 39 vor dem Krieg, wo alles besser war. Das ist aber halt mit der Zeit auch irgendwie nervig und übertrieben, vor allem weil es ja die ersten Augen oder im Schluss dann die Auflösung schon kommt, aber diese Rückblenden halt irgendwie zu Beginn des Films irgendwie ja völlig aus der Luft gegriffen irgendwie sind ich konnte es nicht wirklich, oder mir hat sich das nicht wirklich ergeben. Mit der Besatzung bin ich nie so richtig warm geworden, deswegen konnte ich da dann auch nicht so wirklich mitfiebern. Dann diese Unterwassersequenz, wie sie da diesen Fluss eben durchfahren. Also mich hat die ehrlich gesagt ein bisschen kalt gelassen, weil da irgendwie nie diese Gefahr thematisiert wurde, auch die diese Tauchfahrt da eben hatte und dass das eben auch für die Panzerbesatzung gefährlich ist. Lustigerweise, als sie wieder rausfahren oder kurz bevor sie rausfahren aus dem Fluss, dann hat der Fahrer irgendwann noch gesagt, dass sie auch die Klappen sich nicht öffnen lassen unter Wasser. Ja, wenn ich sowas halt vor der Szene weiß, dann wird sie halt irgendwie beklemmender, aber so war das halt irgendwie, ja gut, sind sie da halt unter Wasser, dann ist es ein bisschen selbstzweckhaft und dann war auch schön die Ausfahrt auf der anderen Flussseite da, wo sie dann gerade wieder hochfahren konnten, war also alles kein Problem. Wie gesagt, ich bin mit dem Film nicht wirklich warm geworden. Er hat ein paar interessante und gute Action-Sequenzen, da das eine mit dieser Mühle, wo sich der russische Panzer eben versteckt hat, fand ich ganz nett anzuschauen. Oder das eine, wo sie da auf dieses Minenfeld fahren und dann eben die Minen suchen und die Mine entschärfen müssen oder so, das war ganz spannend. Im Großen und Ganzen bin ich aber nicht wirklich warm geworden und das Ende hat mich dann eher kopfschüttelnd zurückgelassen, sagen wir es mal so. Das Boot trifft Apokalypse Now.
Obwohl, und alles schön, in. Ja, schön, dass du es erwähnst, weil genau Apokalypse Now hatte ich auch immer so im Hinterkopf, wo ich dachte, es wird bestimmt so ein Colonel Kurtz werden, so, der da irgendwie wahnsinnig geworden ist oder so. Und ich dachte, hoffentlich haben sie nicht zu sehr von Apokalypse Now geklaut. Geht ja doch ein bisschen anderen Weg am Ende noch, aber das macht es auch nicht besser. Ja, das Ende ist definitiv ein Fall für sich, würde ich behaupten.
Ja, ich bin da nicht ganz so negativ wie ihr. Mag vielleicht auch daran liegen, dass ich eine andere Affinität zu den Filmen habe. Ich habe die ganzen, ich sage mal, 60er, 70er, dreckige Dutzend, Stoßtrupp Gold, habe ich irgendwie alle gesehen. Damals gab es ja natürlich auch noch kein Streaming und nichts. Und da waren die auch tatsächlich öfter im normalen Fernsehen zu sehen. Kanonen von Navarone und Ähnliches. Deswegen habe ich schon, ich würde jetzt nicht sagen, eine Begeisterung, wäre zu viel gesagt, weil begeistern sind die Filme ja nicht, aber ein gewisses Interesse. Und ich fand den Einstieg gut, ich fand den produktionstechnisch ziemlich gut. Ich fand das mit dem Reh auch überhaupt nicht irgendwie so negativ wie du, Wolfgang, weil für mich war das halt schon so ein erster Hinweis, okay, irgendwas ist hier, weil das ja auch dann in diesen bisschen Slow-Mo-Modus fährt, okay, irgendwas ist hier schräg und nicht ganz
der Aufhänger dann auch für die, die es dann gar nicht verstehen wollen, wie es hintenrum passiert, wenn wir am Schluss wieder zurückkommen und das Reh wieder sehen. Dann weiß es auch jeder.
Ja, man kann das als Anker sehen, wie du sagst, ja. Für die, die es nicht begriffen haben. Man kann es eben auch als ja, Zeichen sehen oder so, dass eben was nicht stimmt am Anfang schon, weil warum soll das Reda stehen? So, ne? Ja, natürlich ist die Panzerbesatzung sehr oberflächlich dargestellt, aber im Prinzip ging es ja auch hauptsächlich nur um den, wie hieß er, der Chef, habe ich schon auch wieder vergessen. Aber
Leutnant Gerkens.
Gerkens, genau. Der ja auch seine Flashbacks dann hat von seiner Familie, von seinem Sohn und seiner Frau, wo wir dann auch später noch eine Information zu bekommen und alles. Und aber trotzdem so die Dynamik innerhalb von so einer Panzerbesatzung mitbekommen, die ja natürlich ein bisschen willkürlich auf der einen Seite wirkt, aber halt auch ja in einem gewissen Unterhaltungswert dienen muss, indem es verschiedene Charaktere sind, halt der Junge, der noch keine Ahnung hat und so, der Abgeklärte, der Komiker, sage ich jetzt mal, das war ja Standardware in dem Sinne, die aber alle, fand ich ja halt hauptsächlich nur so als Beiwerk gedient haben, um eben den Gerkens dann so ein bisschen in Szene zu setzen und seine Entwicklung kann man ja nicht sagen, aber seine Reise zu begleiten und eben auch diese verschiedenen Szenarien, die er da eben erlebt, unter anderem halt in dem Dorf, wo sie die Kirche da oder was ist das Haus eben in Flammen setzen, dass es halt auch direkt mit seiner Vergangenheit zu tun hat. Das fand ich alles ziemlich solide und gut in Szene gesetzt. Und ich meine, gut unterhalten ist immer relativ bei so einem Film, aber es war auf jeden Fall von meiner Warte aus gut gemacht und nachvollziehbar.
Ja, ich würde fast so weit gehen, man kann schon fast von Unterhaltung sprechen, weil ich fand, es kam für mich nie rüber, dass es ein Antikriegsfilm in dem Sinne ist.
Nein.
Klar, vom Konzept her ja, aber halt deswegen, es war schon so ein Produkt, irgendwo in die Richtung, dass es durchaus als Unterhaltung funktionieren kann. Und
ja, ich musste auch so ein bisschen an diesen Brad Pitt Fury oder wie der hieß denken. Fury. So, ja. Genau. Der ist ja auch natürlich noch mehr Unterhaltungsprodukt, aber so in die Richtung ging er schon auch ein bisschen, ganz klar. Also genau. Es war jetzt kein reiner Antikriegsfilm, logisch. Dafür war er schon, wie du sagst, auch tatsächlich ein bisschen zu unterhaltsam. Andererseits war es halt natürlich schon auch ein bisschen, in dem Sinne, wenn du die Sachen so mit diesem, wo sie die Fabrik da in Brand setzen und alles schon ziemlich heftig, auch wenn man nicht sieht in dem Sinne, aber wo du halt schon merkst, okay, das war wirklich nicht wirklich schön.
Nee, absolut, auch im Dorf nicht.
Also, genau.
Aber auch gerade die Dorfszenen, der hat bei mir auch so diesen Eindruck hinterlassen, wir haben mal wieder gute deutsche Nazis und böse deutsche Nazis. Und weil die Panzerbesetzung war ja eigentlich ganz nett. Ne? Die waren nicht ganz, aber schon. Und dann die im Dorf waren halt, der hatte eine Narbe quer durchs Gesicht und so, wo ich dachte, das sind also die bösen Nazis. Unterschied.
Dazu. Nee, eigentlich gar nicht, weil gerade das war ja das, wo ich sage, der Gerkens, der war ja eigentlich am Schluss bei der, ne, wo du dann erfährst.
Der Traktorfabrik, der war
genau, ja. Genau, war er ja der eigentlich die Initiative. Also der nette Nazi in Anführungsstrichen war eigentlich gar nicht der nette und der mit der Narbe war ja sozusagen nur sein Spiegelbild.
Ja.
Ne?
Ja,
und so wie er eigentlich, sage ich mal, vielleicht im Inneren tatsächlich aussah, so ein bisschen.
Ja,
ne?
Ja.
Also so deswegen fand ich nicht, dass es da irgendwie zwischen gut und so, man hat jetzt halt nur nicht gesehen bei der anderen Panzerbesatzung in dem Sinne, dass die halt was Böses gemacht haben und wobei sie ja auf der Brücke ja auch alles niedergeschossen haben, um ihre eigenen Leute zu schützen und sie ja im Endeffekt selber, also die Deutschen sind ja da nach Stalingrad erstmal, die waren ja die Invasoren, also waren sie ja trotzdem per se die Bösen, auch wenn man immer sagt, ja, ich habe ja nur meine Befehle befolgt genau, und so, ne?
War ja auch ein Thema.
Genau. Aber trotzdem Nette Nazis gibt es nicht. Also auch in so Filmen nicht.
Genau.
Ne? Ich meine.
Ja, aber so, dass man das quasi als, ja, unsere Hauptprotagonisten, genauso wie das Boot, waren ja auch keine netten Nazis, aber man hat halt mit denen mitgefiebert, so.
Natürlich, aber das ist ja auch Sinn und Zweck von einem Film. Du willst ja nicht einen Film machen, wo du sagst, okay, die gehen mir alle von Anfang an auf den Nerv oder die sind alle scheiße, weil dann guckst du den Film ja auch nicht mehr.
Ja.
Ne?
Genau, aber das halt die Kombination auch mit der üblichen, wir haben ja nur Befehle befolgt, Argumentation so
Genau,
ein bisschen.
natürlich. Aber auch das macht einen ja ein bisschen böse in dem Sinne, weil wenn ich
Ja.
nichts, ne, klar, ich meine, es ist immer leicht
Ja.
zu sagen, aus so einer Distanz raus, logisch,
Logisch.
weil wenn ich sage, ich mache das nicht, stehst du vielleicht an der nächsten Wand und wirst erschossen. Auch das will, glaube ich, keiner. Also man weiß ja nicht, wie es damals tatsächlich war. Also ich war nicht dabei und von daher, aber trotzdem, wie gesagt, rein filmtechnisch von dem her würde ich sagen, da gibt es keine netten Menschen.
Ja, okay, verstehe, was du meinst. Genau, also prinzipiell fand ich auch, wie gesagt, es war für mich kein richtiger Antikriegsfilm, aber ein guter Film. Allerdings muss ich auch sagen, das Ende hat es auch für mich so ein bisschen leicht zersäbelt, muss ich gestehen. Ja, die Andeutungen waren da und ich dachte auch schon, okay, könnte sein, aber dann habe ich mir angefangen, Gedanken zu machen. Warum könnte es sein? Und tatsächlich fand ich es relativ, ich will nicht sagen, sinnbefreit, dieser ganze Twist oder alles, was damit zu tun hat. Klar, natürlich die Botschaft dahinter ist auch klar. Und wie du selbst sagst, hat ja alles mit dem Panzerkommandanten zu tun und so. Aber die Art, wie das sich entfaltet, fand ich irgendwie nicht logisch. Also nicht logisch ist blöde formuliert, aber irgendwie nicht realistisch, wäre noch bescheuerter formuliert. Aber
Es,
ne, irgendwie, wo ich denke, so, aber warum? Also warum?
ja, oder andererseits, warum nicht?
Naja,
Also,
aber ganz,
wir
würde
müssen
die
jetzt, ob wir jetzt
Situation jetzt.
Spoiler-Territory vordringen oder nicht, einfach so. Aber ich sage mal, jeder, der keine Spoiler hören will, könnte hier abschalten.
Ja.
Und wir würden dann einfach jetzt nochmal das Ende ein bisschen detaillierter besprechen, oder seid ihr einverstanden?
Ja.
Okay, also natürlich ist es ein bisschen komisch, klar, dass die dann im Endeffekt wieder zurückgehen und eigentlich nie von der Brücke weg waren. Andererseits fand ich es auch sehr konsequent, weil ja, da wurde ja auch alles in die Luft gejagt und es ist halt im Endeffekt nur, ich sage jetzt mal so, wie man halt auch allgemein, wenn du stirbst, dass du halt kurz vorher nochmal bestimmte Abschnitte deines Lebens Revue passieren oder irgendwas aufgearbeitet wird in Sekundenbruchteilen, das halt auf einen Film ausgedehnt.
Ja, aber so wie ich es ja verstanden habe, war, vielleicht habe ich es auch nicht richtig verstanden, aber war diese ganze Sequenz eine Rückblende?
Nein,
Nee, und genau,
das war
so habe ich es
keine
nämlich auch
Rückblende,
verstanden.
sondern das
Ist
war
dann,
einfach nur
also
ein
ich hatte es auch so also so wie du vermutlich, Andreas, dass es halt nochmal so eine Reflexion des Lebens ist mit den Fehlentscheidungen, Entscheidungen, die
Genau,
man getroffen hat und
ja,
dann
und die er selber halt, ich meine, die er nicht realisiert hat, dass es im Endeffekt Science ist, deswegen diese Reise, aber alles, was er da erlebt hat, waren ja Sachen, die er tatsächlich getan hat. Also dieses, der Kommandant mit der Narbe, der dieses Haus in Flammen gesetzt hat, war eigentlich er ja selber, der diese Fabrik mit den Frauen und Kindern in Flammen gesetzt hat und so. Und das kam dann eben ganz zum Ende nochmal dann hoch und sozusagen, dass er ihm bewusst wurde, okay, das war ja meine Geschichte in dem Sinne, kurz bevor dann der Panzer ja, zerstört wird und ins Wasser fällt im Endeffekt.
ja, genau, aber trotzdem hat es mich gestört, weil ich fand dieses Vorausgespinne der Handlung sozusagen über dem, ne, die Handlung endet ja an sich an der Brücke. Klar,
Genau.
die fliegt in die Luft am Ende.
Ja.
Genau, aber dass die Handlung nach vorne gedreht wurde, also beziehungsweise die Handlung des Films sich quasi nach den Ereignissen der Brücke abspielt. Natürlich, klar, greift es alles was Vorherige auf. Das fand ich irgendwie, wenn es tatsächlich so war, gewesen wäre, wie du selbst sagst, ne, kurz vorm Tod flackern Sachen vorm eigenen Auge auf.
Ja.
Also, dann hätte ich es mir gewünscht, also für meine eigene Schlüssigkeit, oder hätte ich das Drehbuch geschrieben, dass das irgendwie Ereignisse gewesen wären, die vor der Brücke gespielt hätten.
Sind's ja.
Ja, aber die Handlung dreht es ja so hin, als würde es danach entstehen.
Ja, im ersten Moment natürlich, weil es sich für den Gerkens ja auch so darstellt. Und du bist ja sozusagen mit ihm dabei. Er realisiert es ja auch im ersten Moment nicht, sage ich jetzt mal, oder wie man das auch immer dann sehen will oder erklären will. Die sitzen ja in ihrem Panzer, der ist ja tauchfest und was weiß ich, und du weißt jetzt oder du siehst ja nicht genau, verbrennen sie jetzt, ertrinken sie im Fluss oder wie lang, und das ist ja auch so eine dehnbare Zeit in Anführungsstrichen, aber es ist halt das, seine Reflexion, was er getan hat, das ihm aber sozusagen jetzt nicht auf dem Silbertablett serviert wird, sondern halt eben durch diese Reise, diese Fehlentscheidungen, auch dass er ja seine Frau und seinen Sohn sieht, die aber eigentlich alle beide schon tot sind, in so einem, auch bei den Engländern von der irgendeiner Bombardierung ums Leben gekommen sind, glaube ich.
Ja, in
so,
Hamburg oder so.
Genau, erwähnt, ja. Ne? Also, ne, das ist ja alles so, wo er, obwohl er sie ja so sieht, so wie es halt, ne, so, dass sie noch leben und alles. Also, das ist ja, also das, diese Reise auf der Suche nach diesem Hardenberg war im Endeffekt eine Suche nach sich selbst, meiner Meinung nach. Und auch die Sachen, die er halt begegnet ist, sind Sachen eben, die sein Unterbewusstsein oder wie man auch immer das nennen will, ihm gezeigt hat und mit denen er dann sozusagen in den Tod geht. Und es hat nie so in dem Sinne tatsächlich stattgefunden, sondern nur in einer Art und Weise bestimmt, wie gesagt, das eine war das Dorf, aber das war eigentlich diese Fabrik und so weiter, und so kann man das dann eben aufschlüsseln, meine, also wie, oder so habe ich es für mich aufgeschlüsselt.
Prinzipiell habe ich es auch so verstanden, aber ich fand irgendwie die Präsentation hat mich irgendwie gewurmt.
Ja, wie gesagt, ich kam damit eigentlich gut klar und hat es auch nicht so kommen sehen im ersten Moment. Ich dachte tatsächlich eine ganze Zeit lang, die sind da wirklich nochmal so gerade so rausgekommen, weil der Tiger ja wirklich sehr stabil aussah und alles, und die ja dann auch unter diesem Zelt waren. So,
und wobei noch repariert haben.
Genau, wobei da auch schon das Erste, wo ich mir dachte, was ich komisch fand, was auch nur eine Kleinigkeit ist, die fahren ja los und lassen eigentlich alles zurück, auch dieses Tarnnetz und alles, wo ich mir dachte, müssen die das nicht mitnehmen? Ich meine, die können das ja nicht immer wieder neu herstellen oder so. Das war so, aber klar, logisch, müssen sie ja nicht, weil es ja nie stattgefunden hat.
Oh, vielleicht war sie ja auch ein Stützpunkt oder was auch immer.
Ist ja egal, aber auf jeden Fall so. Es gab natürlich schon Kleinigkeiten, wo ich auch sage, war jetzt nicht so perfekt und so. Ja. Und auch, um auf das Reh nochmal zurückzukommen, wie gesagt, das war auf der einen Seite dieser Hinweis sozusagen, okay, da ist irgendwas nicht in Ordnung. So, der erste, wo man sagen kann, ja, dass da was übernatürlich klingt zu blöde, aber so irgendwas, was nicht so ganz in der realen Welt vielleicht stattfindet. Und ich glaube auch irgendwie, dass es so ein bisschen so, ja, so die Natur oder die Unschuld darstellen sollte, im Endeffekt, wie, ne, die halt durch den Krieg im Endeffekt auch zerstört wird und ohne Rücksicht auf Verluste so. Und dieses ist ja auch, glaube ich, dass halt ein Reh, wenn es ins Licht blickt, einfach stehen bleibt und sich nicht bewegt und so. Und egal, was da kommt.
Wobei natürlich die ganzen Kämpfe und der Kanonenschüsse und so, dann hört sich vermutlich auch kein Reh auf die Brücke.
Nee, eben, deswegen auch dieses, das kann eigentlich gar nicht stehen in dem Sinn. Also das ist nicht wirklich da, das war eigentlich schon klar.
Also ich habe es auch tatsächlich eher so am Anfang noch nicht in diese Richtung aufgefasst, wie der Twist es hingedreht hat sozusagen.
Sondern einfach so nur, als Hinweis, so irgendwas ist nicht so in Ordnung.
Oder selbst habe es gar nicht mal so aufgefasst. Ich dachte, es wäre irgendwie nur eine dumme Szene mit Symbolismus, wie gesagt.
Natur. Ja, natürlich ist es eine dumme Szene mit Symbolismus, auf jeden Fall.
Aber ich habe halt nicht mehr hinter gedacht, wo ich dachte,
ich habe mir gedacht, also nicht gleich direkt da, aber als er halt sich auch immer die ganzen, was hat, ich weiß gar nicht mehr, was er für Tabletten sich eingeworfen hat, dass da vielleicht auch er irgendwie so ein bisschen am Durchdrehen ist, auch
ja,
so.
Ja, eben, es war ja irgendwelche aufputschende.
Genau, ne, so, da dachte ich, okay, vielleicht kommt es daher am Anfang ja. so, aber ja. als es dann eben wieder zurückgeht und so auf die Brücke, so, dann dachte ich, okay, das war einfach der Hinweis darauf vielleicht gedacht. Wie gesagt, wobei ja, ich es auch nicht ja, sicher ja. weiß, ich bin ja nicht der Regisseur.
Nee, ich auch nicht.
Pervitin ist es, glaube ich, gewesen, diese Tabletten da.
Okay.
Drogen der Soldaten ja. damals im Zweiten Weltkrieg zum Aufputschen und ja. Also meine erste Interpretation war ja auch von dem Reh, symbolisiert halt einfach irgendwie, irgendwas ist strange oder ja. passt nicht und dann ja, ja am Schluss, was dann klar ist, dann halt, dass man weiß, man ist wieder am Anfang und das ist halt dann dieser, wie vorhin schon gesagt, dieser Anker, der da ist und dass man eben wieder hier an dieser Stelle angekommen ist.
Ja, ist da, ich meine, man kann ja viel interpretieren in dem Sinne. Ne? Man kann auch Tiger als Raubtier in dem Sinne, das Reh als Beute, ne? So, oder die Opfer des Tigers sozusagen, so, die er reißt und auf seinem Weg. Also von daher, was jetzt genau der Hintergrund ist, ist ja, finde ich auch nicht so ganz so wichtig. Wie gesagt, das war einfach für mich nur so ein ominöses Zeichen. Okay, hier ist irgendwas, was nicht ganz so passt.
Und wenn man dann halt ein bisschen genauer hinschaut, und das tut man ja dann immer, wenn einen der Film so nicht so wirklich
mitinteressiert,
dann fällt dir halt auch auf, die schicken da den Panzer alleine weit hinter Feindeslinien, ohne dass sie da irgendwie Gedanken gemacht haben mit dem Benzin oder dem Diesel, den sie brauchen für die Rückfahrt oder so. Und es war ja dann pures Glück, dass sie da auf die andere Einheit getroffen sind, die da dann die Kirche zufällig gerade abgebrannt hat und da dann der LKW voller Benzinkanister stand.
Ja,
ja.
Ja, habe ich in dem Moment auch gedacht, aber im Nachgang macht es natürlich, also das ist halt so, wo ich dann sage, okay, mit der Auflösung, aber ist es wieder relativiert. Wenn der jetzt tatsächlich, ich sage jetzt mal, auf der Brücke nicht das Ende gewesen wäre, dann hätte ich dir zugestimmt, dann wäre das totaler Schwachsinn, dass die da irgendwo losfahren und gerade mal mit Glück irgendwo, oh, jetzt haben wir Benzin gefunden, da haben wir ja Glück gehabt, können wir weiterfahren. Ja. Aber so war es ja gar nicht relevant im Endeffekt.
Ja, also wie gesagt,
dass es in dem Moment stört, okay, kann ich nachvollziehen, dachte ich mir auch, okay, jetzt kommen die da hin und finden da welche und haben noch Benzin. Und auch am Ende natürlich auch hatten sie ja, glaube ich, nur noch für 20 Kilometer Benzin oder irgendwas und sind trotzdem weitergefahren. Auch das hat natürlich Sinn gemacht, weil konnte ja seine innere Reise nicht mittendrin einfach abbrechen.
Und dann ich nenne es jetzt mal das Amtsenthebungsverfahren, das dann ja irgendwann stattgefunden hat oder so, das kam auch irgendwie so aus dem Nichts, weil ja derjenige, der, ich weiß leider nicht, wie er hieß, der es initiiert hat, ihm das Kommandos entheben wollte oder so.
Ja.
Also es gab jetzt keinen so einen wirklich Grund meines Erachtens. Für mich kam das so irgendwie einfach aus dem Nichts, weil der Befehl war ja eben den Oberst zu suchen und zu finden und da ist dann ja, wie unser Leutnant das so schön sagt, ein Befehl ist ein Befehl, den befolgt man dann und das ist dann halt im ersten Moment so und dann machst du das, stellst du den aber halt nicht in Frage, nur weil es halt unangenehm wird. Also das ist halt schon Krieg, wo ich mich befinde und da muss ich dann halt auch, wenn mein Befehl halt lautet, geh hinter die Feindeslinien und such den, dann kann ich halt nicht beim, und es war ja dann mehr oder weniger, war nicht der erste Feindkontakt, aber einer der wenigen Feindkontakte, die sie hatten und kann dann nicht mit eigenen eingezogenem Schwanz irgendwie zurückrennen. Also das war auch irgendwie, ich fand es halt in dem Moment nicht wirklich stimmig auch.
Ja, hat mich auch nicht gestört in dem Sinne. Oder, mein gut, stimmig ist schwierig zu sagen, aber ich fand es jetzt nicht an der falschen Stelle oder so. Und du hast in jedem von diesen Filmen immer mal halt so, moralisches Gewissen wäre zu viel gesagt, aber so diesen Punkt, wo du einen hast, der sagt, hey, sind wir auf dem richtigen Weg? Ne? Also das ist, glaube ich, in jedem Kriegs-, Antikriegsfilm, wo du so eine Truppe zusammen hast, wo es immer einen geben wird, der dann irgendwo sagt, macht es Sinn, was wir hier tun? Sollen wir nicht lieber umkehren? Ob jetzt der Zeitpunkt der richtige ist oder nicht, okay, darüber lässt sich natürlich streiten, aber deswegen, ich fand es nicht so passend, weil es halt so, ja, in jedem Film kommt so ungefähr. Ja. Also von daher fand ich es eher unter der Prämisse ein bisschen unnötig.
Ja. Aber das eine ist ja, diese Frage zu stellen, macht es Sinn, ist das das Richtige, was wir hier tun?
Ja.
Das andere ist ja, er ist aber ja noch einen Schritt weiter gegangen. Er hat ja nicht nur diese Frage gestellt, sondern er wollte ihn ja des Kommandos entheben.
Ja, weil
quasi
er sah es halt so als seine einzige Möglichkeit an, da irgendwie wegzukommen noch. Ja. Weil für den Moment war es ja ein Himmelfahrtskommando.
Ja.
Aber ja, also klar. Wenn man eh schon irgendwie nicht so wirklich warm wird mit dem Film, dann.
Ja,
weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich fand ihn brauchbar, absolut. Aber wie gesagt, mich hat der Twist einfach so ein bisschen rausgerissen.
Ja, also das kann ich gut nachvollziehen. Der ist wirklich so Hit or Miss, ne? So, ja. Weil entweder du frisst es oder du findest es doof, glaube ich, tatsächlich.
Ich meine, ich habe genug Horrorfilme geguckt, wo ich am Ende gestöhnt habe, dass plötzlich alle tot waren. So und jetzt gucke ich einen Panzerfilm und es ist auch so. Deswegen, das hatte ich. Also, ich habe es nicht erwartet, klar, denn im Laufe des Films, spätestens als sie da diese komischen Skelette in dem russischen Panzer gefunden haben, war klar, dass es irgendwie in eine übernatürliche Richtung geht. Aber das hat weiß ich nicht, hat nicht so bei mir richtig funktioniert.
Ja. Also ich war jetzt nicht.
Und auch am Ende, das Surreale fand ich, also wie gesagt, ich fand, ich weiß es nicht, was hätte besser machen können, also doch, bestimmt, aber ich fand dieses Surreale ganz, ganz okay, auch wo sie in den Bunker kommen und da diese kleine Party am Gange war und so, und das da natürlich musste ich wieder an Apocalypse Now denken, die haben da ja auch ihre eigene kleine Siedlung gehabt und so, und wie er da unten in Saus und Braus lebt, klar, da war man ja schon über den Punkt hinweg, dass nicht irgendwas da nicht stimmt, auch im Sinne vom Übernatürlichen oder so. Und dass er dann natürlich vor diesem brennenden Höllenfeuer oder so da stand. Klar, da war natürlich auch wieder Symbolismus drin. Aber wie gesagt, es hat für mich nicht so ganz funktioniert. Also dieses, wie gesagt, das Konzept, klar, durchschaue ich und finde auch die Ansätze alle ganz gut. Aber irgendwie hat es nicht, wo ich sagte, ja, der war cool, der Twist.
Ja. Oder?
Also ich, das hat es eher so, okay.
Ja. Also für mich war es okay, weil es überraschend kam natürlich ab zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ich fand es auch trotzdem irgendwie konsequent, das so zu machen und halt nicht so diesem klassischen Erzählmuster zu folgen, weil dann wäre es halt wirklich das Boot in einem Panzer gewesen, so ein bisschen. So, und da halt auch versuchen, ein bisschen was anders zu machen. Ich kann es aber nachvollziehen, wenn einen das irgendwie rausreißt oder irgendwie kalt lässt an das Ende.
Es ist ja schon mal schön, wenn es kein Happy End ist.
Ja, dass sie nicht nach Hause fahren und dann die Frau ihnen die Arme schließt. Das ist auf jeden Fall. Das hätte am wenigsten Sinn gemacht.
Ja. Du hattest vorhin ja schon Fury, oder in Deutschland hat er diesen Untertitel Herz aus Stahl noch erwähnt. Den hatten wir ja auch schon im Podcast besprochen vor 11 Jahren. Ich habe gerade nachgeschaut. Ausgabe 129. der ist mir natürlich auch immer wieder so ein bisschen in den Sinn gekommen. Und klar hat der nicht diese schwere Thematik mit der Reflexion des eigenen Lebens, aber ich fand den halt irgendwie als Panzerfilm unterhaltsam, wie du vorhin auch schon gesagt hast.
Ja, aber bei dem trifft es zu, weil das ist halt ein Hollywood-Film.
Genau.
Ne? Also, und mit Brad Pitt, also der ist auf unterhaltsam eher getrimmt.
Genau, aber den fand ich jetzt halt vom Unterhaltungsfaktor deutlich höher, und auch die hatten übrigens einen echten Tiger im Film.
Okay.
Da sind wir ja auf der Seite der Alliierten, und die haben ja immer Angst gehabt vor den Tigerpanzern, und die hatten scheinbar da bei den Dreharbeiten so von irgendeinem Historienverein oder was, echte Tiger dann auch okay. bei den Dreharbeiten, wo sie dann angegriffen worden sind ab und zu. Ja.
Ist halt ein deutscher Film, aber wie gesagt, produktionstechnisch alles.
Ja, gut, also ich fand auch, also da ja, gibt es, glaube ich, nichts auszusetzen an der Optik
ja,
her
und auch so. Der Opa meckert jetzt halt wieder. Ich habe, also ich habe den Film angeschaltet, dann war die englische Tonspur da. Dann habe ich mir gedacht, okay, Nazis, die Englisch sprechen doof, schalte ich auf Deutsch um. Oder ist ja auch ein deutscher Film, ist ja der O-Ton dann auch deutsch.
Ja.
Und dann auch freudig festgestellt, dass Amazon Prime dann eine Dolby Atmos Spur eben für diese deutsche Tonspur hat.
Okay.
Und dann war ja da diese Eröffnungssequenz mit diesen Granateinschlägen und dem Feuergefecht und der brennenden Brücke zum Anfang. Und das ist halt einfach alles nur ein Soundbrei gewesen und es hat halt überhaupt keinen Spaß gemacht. Also das technisch war halt diese Tonspur einfach nur, dass du es halt auf dem Handy auch anschauen kannst.
Irgendwie. Okay, das ist ein bisschen schade, ja.
Und das ist dann, oder auch wenn man hat es im Bild ja gesehen, wenn die diesen Motor von diesem Panzer angeschaut haben, wenn da der ganze Boden vibriert oder so.
Ja.
Aber soundtechnisch passiert da halt überhaupt nichts. Also das ist halt echt schade gewesen. Das ist halt wieder so, entweder ist es dann halt streamingmäßig einfach glatt gebügelt oder so. Aber das war halt echt schade. Also
ja, aber dass die das dann als Atmos dann verkaufen dürfen, ne,
ist ja schon. Ja, und das ist halt, also ich habe da ein bisschen aufgepasst, auch es kommt ab und zu mal von hinten links oder hinten rechts ein Geräusch, aber so, dass es halt wirklich so eine Rundum-Spur ist und gerade diese Panzergefechte oder eben auch dieses Motorenstarten und dieses Dröhnen von dem Motor oder so, das hat halt so viel Potenzial für irgendwie eine krachende Referenz-Audiospur gehabt und da ist halt einfach nichts da und das ist halt einfach so schade irgendwie, weil wenn es dann halt irgendwie so dieses audiovisuelle Erlebnis dann dir verwehrt bleibt. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob es rein jetzt am Streaming liegt und ob das die Spur eigentlich anders gemischt worden wäre fürs Kino oder was auch immer. Aber es war halt jetzt in dem Erlebnis, das ich halt jetzt hatte, war es halt dann eher ernüchternd, sagen wir es mal so. Aber ja, das ist dann mein Eindruck immer. Und das siehst du halt, wir hatten vorhin ja Under Siege, das ist halt einfach, da kracht's und scheppert's halt von allen Ecken und Enden und es macht halt einfach Spaß, den Film auch zu erleben und das hat halt irgendwie bei dem Film irgendwie gefehlt und es war schon an diesem Eröffnungskampf offensichtlich, wo dann ja auch irgendwann mal die Granaten einschlagen auf den Panzer und es halt irgendwie, ja, keinen Effekt hat und das ist halt schade irgendwie.
Das stimmt wohl. Okay, dann würde ich fast sagen, können wir Richtung Wertung gehen, oder?
Ja, gern.
Mach ich mal den Anfang. 6 von 10.
Ich gebe eine 7 von 10.
Und ich runde mit einer 5 von 10 nach unten ab dann.
Gut. Da haben wir ja alles vertreten ein bisschen.
Genau.
Ja.
Ja. Somit haben wir auch mal einen deutschen Film gesprochen.
Ja. Haben wir eh nicht so viele, ne?
Nee. Wohl wahr. Aber warum nicht? Also wie gesagt, war völlig in Ordnung und gut produziert für einen deutschen Film. Und alles in Ordnung. Aber hätte für mich besser funktionieren können.
Ja, er ist weit weg von perfekt zu sein. Ne? Man kann ihm auch natürlich auch irgendwie, es gibt ja kaum Opfer irgendwie so, dem tatsächlich zu sehen oder so. Die sind ja eher tatsächlich ein bisschen ausgeblendet und ähnliches. Also man hätte da natürlich auch schon was Besseres draus machen können. Aber
ja. Aber nun gut. Wir haben aber auch Filme gesehen, die besser waren. Und deswegen wollen wir euch jetzt in unserem nächsten Segment vorstellen, was denn unsere Highlights und eventuell ein paar Floplights oder Lowlights 2025 waren. Und dementsprechend haben wir nun einen kleinen Jahresrückblick vorbereitet. Und da werden wir so ein bisschen drauf eingehen. Wir haben da keine großartige Struktur, aber werden ein bisschen durchmischen, denke ich mal. Und weiß ich nicht. Andreas, magst du irgendwie anfangen?
Ja, kann ich gerne machen. Also ich logge ja immer auf Letterboxd, von daher habe ich viele Zahlen, mit denen ich um mich werfen kann, aber ich werde es auf ein paar wenige beschränken natürlich. Ich kann auf jeden Fall feststellen, für mich persönlich war es ein sehr schwaches Filmjahr. Ich glaube, seit ich auf Letterboxd bin, war es das Jahr mit den wenigsten Filmen, die ich geguckt habe. 136 waren es
Oh.
tatsächlich nur. Paar mehr Serien habe ich dafür geguckt, wo aber auch nichts wirklich Relevantes dabei war, um da näher drauf einzugehen, muss ich sagen. Von daher, ja, bin ich schon ein bisschen enttäuscht, aber es war auch wirklich wenig dabei, wo ich sage, da habe ich mich drauf gefreut oder das war so ein Überraschungsfilm, der dann plötzlich auftauchte und mich auch noch überzeugt hat. Ja, das war so ein nicht schön irgendwie, muss ich sagen. Das hätte ich gerne anders gehabt, aber gut, man kann es nicht ändern. Das spiegelt sich aber auch dann in meinen Top 10 wieder. Ich habe nur 5 Titel, die es mit einer 4 von 5 oder 8 von 10 Punkten geschafft haben. Und dann noch 4, die mit einer 7 von 10 dabei sind. Ich muss auch sagen, ich habe wenig Dramen oder ernstere Filme geguckt in dem Jahr. Sei es, weil die Thematik mich nicht angesprochen hat oder so, oder ich vielleicht auch nicht in der Stimmung war. Deswegen ist auch meine Top 10 sehr genrelastig von der Warte aus her. Ich würde einfach mal kurz meine 7-Punkte-Titel geben und das war bei mir Weapons auf jeden Fall, der sehr unterhaltsam ist und nicht perfekt aufgrund seiner Struktur, aber auch gerade mit dem Ende sehr amüsant ist. Sinners, den ich solide fand, aber bei Weitem nicht so viel abgewinnen konnte wie viele andere. Lustigerweise, was ich auch sehr mochte, war die Accountant 2. Einfach vom Actiongehalt her. Ist auch kein perfekter
What?
Film. Ja. Und was mich sehr überrascht hat, wo ich auch gut, sehr gut unterhalten wurde, den ich auch jedem Märchen- oder Horrorfilmfan empfehlen kann, ist der Ugly Stepsister. Der ja einfach genrebedingt mal was Neues bietet und auch sehr gut gespielt war und auch eine schöne Optik hatte. Und ja, den mochte ich auch. Also das waren so meine 7-Punkte-Titel. So viel
Ja.
erstmal von mir.
Okay. Dann würde ich einfach mal kurz einsteigen. Ich habe auch ganz wenig gute Filme gesehen, also wirklich herausragend gute Filme. Deswegen würde ich jetzt auch im ersten Durchlauf einfach auch die 7 von 10er Titel einfach mal nennen, kurz. Ich muss dazu auch definitiv sagen, ich habe viele Filme oder einige Filme, die definitiv auf meiner Liste für 2025 standen, noch nicht geguckt.
Ja, das ist bei mir auch so.
Ja, Ugly Stepsister wurde erwähnt, ist definitiv auch einer, den ich noch nachholen muss. Und dann halt noch Filme wie Bring Her Back, Begonia, Together und so weiter. Aber die mir gefielen und wo ich auch 7 von 10 geben würde oder gegeben habe im Laufe des Jahres, waren zum Beispiel Predator Badlands, mochte ich gern, war ein unterhaltsamer Film. Mission Impossible Final Reckoning war ein solider Abschluss, der einfach in Sachen Stunts und Action wirklich klasse war. The Gorge mochte ich gern, unterhaltsamer Film, habe ich schon dreimal gesehen, fand ich echt nett. Redux Redux mochte ich als kleiner Zeitschleifen-Indie oder nicht, gar nicht mal ein Zeitschleifen, sondern ein paar Multiversum-Indie. Hatte ich auf dem Filmfest gesehen, auf dem Filmfest Nights oder White Nights. Kann ich auch nur jedem empfehlen, ist aber, glaube ich, in Deutschland noch nicht erschienen. Ebenfalls im Rahmen des Fantasy-Filmfests meine nächsten beiden Filme. The Surfer mochte ich gern. Schön surrealer, australischer Exploitation-Film mit Nick Cage in Bestform. Bone Lake mochte ich. Netter, kleiner, erotischer Thriller, der auch blutig ist. Also Heretic mochte ich ebenfalls aus dem Hause A24, Horrorfilm mit Sophie Thatcher und Hugh Grant. einen, den wir, glaube ich, im Podcast hatten, I Saw the TV Glow, oder auf jeden Fall irgendwie Wolfgang und, Quatsch, Andreas und ich hatten uns darüber unterhalten, mochte ich auch wirklich gern. The Order hatten wir definitiv, glaube ich, im Podcast mit Jude Law, den mochte ich ebenfalls gern, oder ich habe zumindest im Podcast darüber gesprochen.
Nee, und den hatten wir als Hauptreview, Ausgabe 259.
Dachte ich mir doch schon irgendwie, genau. Und den hatte ich auch eine 7 von 10 gegeben. Und als letzten Titel, den ich noch erwähnen muss, einfach weil er mir wirklich Spaß gemacht hat und normal nicht so mein gewohnter Filmkreis ist oder Filmstil ist. Ich mochte K-Pop Demon Hunters. Der hat Spaß gemacht. Der war gut animiert. Und die Lieder bleiben einem unweigerlich im Kopf. Der war einfach gut unterhaltsam. Das sind so die 7 von 10er. Und leider gibt es nicht so viel darüber, aber da kommen wir dann später zu sprechen.
Ja, ich bin ja verwundert, Andreas, dass du nur 136 Filme gesehen hast.
Ja.
Ist ja nicht überragend. Ich habe ein bisschen mehr. Ich bin mit Serien bei 227.
Okay. Ja gut, wie gesagt, Serien, die logge ich nicht. Da könnte ich dir nicht sagen, was ich da jetzt alles geguckt habe oder so. Aber das waren jetzt auch, also ich würde da vielleicht auf dann insgesamt 160 Sachen kommen oder so vielleicht. Also.
Ja. Das waren aber bei mir auch dann schon 3 weniger als im Vorjahr. Und das waren, glaube ich, dann auch schon weniger als da davor. Ich habe jetzt extra vorher nochmal nachgeschaut. Ich bin ja schon richtig stolz auf mich fast. Ich habe nur 7 Titel im Stream geguckt.
Gut,
in diesen 227. 3 aus der Mediathek. Und der Rest war dann alles entweder geliehen oder aus der eigenen Sammlung. Von daher, funktioniert ganz gut ohne Streamen. Die Stream-Kandidaten sind dann meistens auch die aus für die Podcast-Besprechungen hier. So Top-Film ist auch schwierig. Ich habe durchaus ein paar so 8 von 10 Kandidaten aus dem letzten Jahr. Sinners hat man, wurde ja schon genannt, der ist auch bei mir dabei, den hat man ja auch im Detail in Ausgabe 266 besprochen. Ein weiterer 8 von 10 Kandidat, Blackback, doppeltes Spiel, auch den hat man im Podcast besprochen, Ausgabe 267 von Steven Soderbergh, einfach ein schöner kleiner Agenten-Thriller. Ich habe eine Serie dabei, die zweite Staffel The Last of Us, fand ich echt gut. Hat ein paar coole neue Charaktere, insbesondere auch mit Isabella Merced und wie ist die andere? Fällt der Name nicht ein.
Catherine Diver oder
Daniel? Ja, genau. Genau, die meinte ich. Die waren echt cool in der zweiten Staffel. Das größte Problem der zweiten Staffel ist irgendwie die letzte Folge, die so ein bisschen abkackt im Vergleich zum Rest. Das hat es ein bisschen runtergezogen. Aber da hatte ich echt, fand ich echt gut, Last of Us. Eine Comic-Verfilmung habe ich auch eine Marvel-Verfilmung mit Thunderbolts, den fand ich echt stark, da war ich im Kino, war ich überrascht, hat mittlerweile auch die Disc zu Hause hier stehen. Den fand ich echt gut. Stefan, du hattest, glaube ich, letzte Ausgabe schon gesagt, du hast den Flieger abgebrochen, weil es nicht dein Humor war. Man muss diesen Humor da mögen von diese Art von Florence Pughs Figur Yelena, das ist halt dann, wenn man das nicht mag, dann funktioniert auch der Film nicht, aber ich fand den echt gut und vor allem, weil er halt auch in puncto Bösewicht, Gegenspieler, wie auch immer, einen interessanten anderen Aspekt drin hatte, irgendwie wie die anderen Filme zuvor und das fand ich echt, echt gut gemacht und ich fand einfach dann auch dieses Team, das sich da, also Marvel hat sie dann ja als The New Avengers auch vermarktet und betitelt und das fand ich eigentlich ein recht interessantes Team zum Mitverfolgen. Und einen habe ich noch mit 8 von 10, das ist F1 mit Brad Pitt. Der war einfach, ist einfach ein klasse Erlebnis im Kino auch gewesen. Formel 1-Fan bin ich auch. Da stößt einem das ein oder andere dann durchaus auf, wenn man sich dann einen Hollywood-Film dazu anschaut. Aber der ist einfach auch großartig anzuschauen. Er ist kurzweilig. Er hat einen coolen Soundtrack und echt spektakuläre Rennaufnahmen. Und das war so das Highlight eigentlich des Filmisches dieses Jahr. Einen Film, den spare ich mir aber auf für später. Jetzt dürft ihr erstmal weitermachen.
Okay, dann mache ich einfach meine 8er Titel. 9er und 10er habe ich dieses Jahr gar keine. Hat mich nichts überzeugt. Ich habe tatsächlich Predator Badlands auch 8 von 10 gegeben, weil der für mich auch sehr unterhaltsam war. Ich war im Kino, war ein nettes Erlebnis. Es ist kein klassischer Predator-Film, aber ein wirklich toller Abenteuer- und Actionfilm, und das muss man ja auch mal honorieren und der Welt kundtun. aber leider wird es vielleicht ja keine neuen geben, weil er dann doch nicht so erfolgreich waren. Mal gucken. Ich habe jetzt auch keine genaue Wertung bei den Fünfen. Wie gesagt, die sind einfach alle zumindest so gut gewesen, dass ich den 8 Punkte gegeben habe. Mit dabei ist auch auf Netflix inzwischen zu sehen Wake Up Dead Man. Wieder schöner Krimi mit guten Darstellern, einer ordentlichen Geschichte und den mochte ich auch eigentlich ziemlich. Kann ich jedem, der so Krimi-Sachen mag, schon empfehlen. Auch definitiv mit dabei 28 Years Later, mochte ich sehr. Schöne Weiterführung, nicht perfekt, aber gute Härte, gut anzusehen. Und von daher, auch definitiv in den Top 5 bei mir dabei. Auch ein Animationsfilm, einer der letzten Filme, glaube ich, den ich auf Disney Plus geguckt habe, als ich noch ein Abo hatte. Auch Predator, Killer of Killers, schöne Geschichten, die man dann auch, oder wo man auch das ein oder andere in Predator Badlands dann noch ein bisschen sieht. Also von daher eine schöne Verbindung und Verknüpfung. Und der letzte, der von mir die 8 bekommen hat, war, wie bei Wolfgang auch schon, Blackback, der einfach schönes, klassisches Kino ist und Filmerlebnis. Und von daher, auch hier verdient der 8 von 10.
Ja, bevor ich meine 8 von 10er erwähne, werde ich die 7,5 von 10er sozusagen noch erwähnen, also die nahe dran waren. Das ist auch bei mir Weapons, den ich gern mochte. Der war interessant und hat mir einfach rundum relativ gut gefallen. Nicht perfekt, sonst hätte auch eine bessere Wertung dabei rausspringen können, aber guter Film. Sinners ebenfalls, interessanter Film, musikalisch, Zeitkolorit von damals, Vampir-Horror, Rassismus-Thematik, eine Menge drin, aber ein guter Film, auch gut gespielt das Ganze. Companion, ein Film, der nicht genug Liebe abbekommen hat letztes Jahr, meiner Meinung nach. Ich mochte ihn sehr gern mit Sophie Thatcher. Wirklich ein netter Film, kann ich auch nur empfehlen, ist auch kein Film für die große Masse oder so. Aber mochte ich auch vom Humor her, vom Inhaltlichen, hat ein paar Gewaltspitzen drin, ist einfach ein rundum unterhaltsamer Streifen gewesen. Film, den ich ebenfalls mochte, den ich erst vor ein paar Tagen geguckt habe, war House of Dynamite von Catherine Bigelow. Das Szenario, wenn eine Atomrakete auf die USA zurast, in drei verschiedenen Segmenten, mit drei verschiedenen Perspektiven sozusagen aufgeschlüsselt. Das erste Drittel ist am stärksten, weil da ist es neu und man weiß noch nicht genau, wie sich der Film entfalten wird. Die anderen drei beiden Perspektiven oder Szenarien und Blickwinkel sind auch nicht unspannend, definitiv nicht, aber man weiß im Prinzip, was kommen wird. Das Ende wird erst am Ende verraten oder auch offen gelassen. Und gut gemachter Film von Catherine Bigelow, gute Schauspieler, spannendes erstes Drittel, gutes zweites und drittes Drittel, reicht auch für 7,5 von 10 bei mir. Genau, und dann habe ich noch 2,8 von 10ern, die kann ich eigentlich auch jetzt gerade schon raushauen. Das ist einmal auch Black Bag, wir hatten ihn im Podcast, mochte ich sehr gern, altmodisch, gute Schauspieler, spannend gemacht, Atmosphäre sticht, guter Film. Und ein weiterer 8 von 10 Kandidat, den ich letztes Jahr geguckt habe, ist ein 2024er Film, aber ich habe ihn letztes Jahr zum ersten Mal gesehen. Das ist Conclave mit Ralph Fiennes. Und auch den fand ich einfach rundum gut, stimmig und interessant und hochwertig auf jeden Fall. Kann ich auch jedem empfehlen. Das sind so meine beiden Top-Titel des Jahres. Nosferatu wäre auch in der Nähe gewesen, aber den hatte ich im letzten Jahresrückblick tatsächlich schon, weil ich den gleich Anfang Januar 25 gesehen hatte. Also kann man sagen, vom letzten Jahresrückblick bis zu diesem waren Conclave und Black Bag die beiden Titel, die mir am besten gefielen.
Ja, dann kann ich meinen Film, den ich vorhin schon angeteasert habe, noch nachreichen. Auch das ist ein Nachzügler auch aus dem Jahr 2024 und zwar ist es auch der einzig neue Film dieses Jahr oder 2025, den ich mit 9 von 10 bewertet habe und das ist Anora. Den fand ich einfach saustark, dieses Porträt da dieser ja, gebrochenen Figuren irgendwo habe ich mittlerweile zweimal gesehen. Auch beim zweiten Mal fand ich den extrem gut und das ja, war mein bester Film aus dem letzten Jahr.
Okay. Habt ihr denn, also jetzt kamen wir, glaube ich, die besten Filme durch, ja, würde ich sagen. Hau noch mal raus.
Ich hätte noch ein paar, die ich zum allerersten Mal gesehen habe letztes Jahr. Das sind aber alles ältere Filme und einen, den darf ich hier gar nicht nennen vor euch. Ich hatte nämlich die Blu-ray hatte ich schon Jahre im Regal stehen, auch aufgrund eurer Empfehlungen, glaube ich, damals gekauft. Und ich habe ihn aber jetzt letztes Jahr endlich gesehen, Dark City. Ich hatte ihn noch nie angeschaut. Und ich hab dann zufällig, weil die 4K-Disc auch rauskam und die Box so schön war, ich habe mir dann die 4K-Disc besorgt und ich habe es nicht bereut. Ja, das ist echt schön. Klasse. Die Blu-ray steht, wie gesagt, immer noch ungesehen im Regal. aber ich habe den Film mittlerweile nachgeholt. Auch 9 von 10 von mir. Und Thief habe ich gesehen zum ersten Mal. Michael Mann, Frühwerk vor Heat mit Scott Kahn? Scott Kahn in der Hauptrolle?
James Kahn.
James Kahn, stimmt.
Man erkennt viele Sachen, die man dann oder sieht viele Sachen, die man dann in späteren Michael Mann-Filmen auch wieder sieht. Der ist sehr cool anzuschauen. Auch nochmal 1981 Blowout mit John Travolta, der Tonaufnahmen für Filme macht und da zufällig in der Nacht einen Unfall aufnimmt, der, wie sich dann bei genauerem Hinhören als Anschlag auf einen Präsidentschaftskandidaten war es, glaube ich, herausstellt. So ein bisschen ähnlich wie The Conversation mit Gene Hackman, aber auch sehr spannend anzuschauen, hat mir auch sehr gut gefallen. Und was ich auch zum ersten Mal gesehen hatte aus 1977, Sorcerer, ein Remake von Wages of Fear. Wages of Fear ist ja ein bisschen langatmig, weil es halt einfach 50er-Jahre-Film ist. Da war das Pacing halt noch ein bisschen anders. Der ist ein bisschen langatmig zum Anschauen. Sorcerer von 77 ist aber echt super cool anzuschauen, hat echt krasse Action-Sequenzen drin, da diese Fahrt über diese Hängebrücke mit diesen dynamitbeladenen Lastern, Gänsehaut-Feeling, also der ist echt sehr gut anzuschauen und ich fühlte mich ich wollte es vorhin nicht sagen, aber wir hatten ja Sierra da als ersten Trailer, der hat mich da auch stark dran erinnert, auch mit diesen Szenen da, wie sie da über diesen Pass fahren und so weiter und dann diese Aufnahmen von dem Rad von unten und die Steine bröckeln oder so. Das ist ja 1:1 aus Wages of Fear beziehungsweise Sorcerer irgendwie genommen.
Es gibt ja auch eine französische Version der Materie, die spielt, glaube ich, auch irgendwie in der marokkanischen Wüste. Ja,
oder ist es nicht diese, der ist auf Netflix, oder?
Das ist doch
Netflix.
Der ist irgendeine Netflix-Produktion, ja. Genau. Ich habe den selbst nicht gesehen und ich komme auch nicht auf den Titel, aber ich hatte es im Hinterkopf, dass es das noch irgendwie gibt. Ja, aber Sorcerer, also die Hängebrücken-Szene ist ja wirklich ein Klassiker irgendwo. Viel mehr habe ich von dem Film ehrlich gesagt gar nicht in Erinnerung, aber die Szene bleibt natürlich im Gedächtnis.
Ja, und einen hätte ich noch, das Original, The Taking of Pelham 123, wäre es auch ziemlich cooler Thriller, wie da diese U-Bahn in den 70er Jahren in New York entführt wird und New York in den 70er Jahren ist ja dann auch so speziell, Steffen, wir hatten uns dann mit Miss 45, das spielt ja auch Anfang der 80er, das ist ja auch so ein heißes Pflaster irgendwie, da hat man uns ja schon mal kurz, ich weiß nicht, im Podcast oder so mal drüber unterhalten und in so eine ähnliche Kerbe schlägt der eben auch.
Ja klar, New York damals, Kriminalität und das Ganze drumherum, als es so unsicher war. Das ist nicht zu vergleichen mit heutzutage.
Okay. Ja, das sind noch so ein paar Kandidaten von mir gewesen.
Ja, gute Kandidaten auf jeden Fall.
Ja, absolut. Habt ihr denn irgendwie einen Film in Erinnerung dieses Jahr oder letztes Jahr ist es ja, wo ihr sagt, oh Gott, der war so schlimm? Gar nicht. Also habt ihr War of the Worlds geguckt oder sowas?
Nee, den nicht, aber ich habe geguckt Home Sweet Home Rebirth.
Ja.
Das war wirklich grottig schlecht. Ich mag ja die Netflix-Serie, aber ich weiß nicht, warum man so einen Film da noch machen musste. Also keine Ahnung. Ich kenne die Regisseure auch nicht. Die hören sich eher so deutsch an. Alexander Kiesel und Steffen Hacker. Aber der ist so grottig schlecht. Also kann ich nicht empfehlen. Dann auch ganz, ganz furchtbar schlecht war für mich Flight Risk von Mel Gibson mit Mark Wahlberg.
Ja.
Der war wirklich hart an der Grenze zum Erträglichen. Gleiches gilt für Back in Action mit Jamie Foxx und Cameron Diaz. Und dann auch was Deutsches auf Netflix, Brick mit Matthias Schweighöfer und seiner inzwischen angetrauten Ruby Ophée. Oh Gott, war der scheiße.
den Trailer hatte ich geguckt und dachte, also, so schlecht sieht der gar nicht aus.
Nee, aber der Film ist wirklich hart an der Grenze. Also es ist, macht absolut null Sinn. Der ist lazy Scriptwriting und es ist einfach schlecht. Vom Schauspiel ganz zu schweigen. Also,
okay. Ja,
also kann ich nicht wirklich empfehlen. Aber muss ja jeder selber wissen.
Absolut.
Ne, also auch da gibt es Leute, die mögen den, also wie es halt immer so ist.
Das stimmt.
Ja.
Wolfgang, hast du noch irgendwie einen, der noch in Erinnerung geblieben ist, wo du sagst, oh Gott.
Ja, leider in Erinnerung geblieben. theoretisch 2024er Kandidat Borderlands, ein filmisches Verbrechen.
Der war auch. Oh wow.
Von Eli Roth, der ist einfach, da passt nichts, eigentlich gar nichts null an diesem Film.
Ich meine, wenn ich einen Actionfilm mache und die Action ist scheiße und es läuft nichts zusammen, da spielt Kate Blanchett mit und Jamie Lee Curtis und die wirken alle wie Karikaturen ihrer selbst und also ganz grausam.
Ja. Also der war echt schwer anzuschauen. Ich habe mir aus der Mediathek eine Serie angeschaut. Sea Shadows ist der englisch-deutsche Titel. Rivage heißt da auf Französisch, weil es auch in Frankreich spielt. Da geht es um Anfang des Jahres um eine Meeresbiologin, die in ihren Heimatküstenort zurückkommt, weil es vor der Küste irgendwie die Schiffe verschwinden oder untergehen und das Meer irgendwie sich komisch verhält und es Ja, wie es dann halt so ist, es ist dann halt, es ist halt sehr ZDF-Niveau, sage ich jetzt mal. Es klang irgendwie sehr vielversprechend, da eben mit diesen Naturphänomenen, die da auftreten, aber es driftet dann ein bisschen ab und hat dann natürlich auch diese ganzen ungelösten Konflikte aus der Vergangenheit, wenn man da in sein Heimatstädtchen zurückkommt oder so, das hat nicht so wirklich funktioniert. Die Prämisse war gut und vielversprechend, aber leider haben sie nichts draus gemacht. Dann Jurassic World Rebirth. Andreas, wir hatten uns ja letzte Ausgabe, hattest du ihn ja vorgestellt,
Ja.
auch kurz drüber unterhalten. Der ist halt auch irgendwie, ja, schade eigentlich, aber nicht wirklich gut gelungen. Und nochmal eine Podcast-Ausgabe davor, in Ausgabe 269, da hatte ich Fantastic Four First Steps auch ja schon kurz vorgestellt. Auch der ist irgendwie, der hat mich auch überhaupt nicht erreicht, weil mich einfach diese Familiensituation, wo er so drauf setzt, einfach nicht interessiert und nicht funktioniert. Das Einzige, was an dem gut war, war, wie gesagt, die Ausstattung und das Setting mit diesem retro-futuristischen Look, das ist echt cool gemacht worden, aber die Story hat mich halt überhaupt nicht mitgenommen. Und dann haben wir leider noch viele Podcast-Kandidaten, die auch mittelmäßig bis schlecht abgeschnitten haben, die ich mal angeschaut hatte mit Blink Twice, Heads of State, Play Dirty, die alle auch
Ja.
nicht wirklich gut waren.
Oh, ich fand Blink Twice und Heads of State ganz angenehm. Also deswegen.
Ja, die sind jetzt auch nicht in der ganz schlechten Kategorie, aber also für mein Wertungsschema sind sie dann schon
Ja.
relativ weit nach hinten gerutscht.
Ja, da ich viel Schrott gucke,
Ja.
deswegen kenne ich jetzt gar nicht viel. Ich habe paar Filme noch nicht geguckt, die, glaube ich, richtig grottig sind, die ich irgendwie vielleicht tatsächlich mal War of the Worlds mir angucken will, um einfach zu sehen, was alle so scheiße an ihm finden. Wer mir so in Erinnerung geblieben ist, einfach weil ich mir einen Tick mehr versprochen hatte. Ich meine, ich gucke ja viel B-Movies. In dem Fall war ich aber doch schon so ein bisschen verärgert, enttäuscht. Das war Alarum mit Stallone, Scott Eastwood, Willa Fitzgerald von Mike Polish. Der war einfach so ein schlechter Action-Thriller, wo einfach nichts richtig gut funktioniert hat und die Effekte waren doof und ist einfach langweilig und ja, da war viel Blödsinn dran und der ist mir so ein bisschen in Erinnerung geblieben. Dem habe ich auch irgendwie 2 von 10 gegeben. Habe ja auch eine Review im Forum. Der war doof. Ansonsten ja, klar, so etliche 3 von 10er Horrorfilme, Prey, ein Löwenfilm, nicht zu verwechseln mit dem Predator-Film, war dabei und noch ein paar andere, aber Alarum war so einer, wo halt auch prominente Leute mitspielen, wo ein bisschen Geld hintersteckte und der einfach trotzdem echt kacke war, sodass auch nur noch eine 2 von 10 bei rumgekommen ist. Den würde ich auf jeden Fall anführen, zusätzlich zu ein paar Filmen, die einfach auch gar nicht der Rede wert sind. Aber hier könnte man denken, ja, der könnte einigermaßen brauchbar sein vielleicht, aber ist er nicht. Aber den hat auch, glaube ich, keiner so wirklich mitbekommen hier in Deutschland. Der ist so unterm Radar erschienen und da Stallone kann einfach froh sein, dass er Tulsa King noch hat. Das ist eine gute Serie, die läuft gut und so. Und diese B-Filme, die er ab und an mal rausbringt, da kümmert sich eh keiner mehr drum.
Weil du gerade Tulsa King sagst, bin ich nicht wirklich warm geworden. Ich
Okay.
habe die ersten 2 Staffeln mittlerweile angeguckt, und ich habe ja auch so eine bisschen Affinität zu Taylor Sheridan hin, zu diesen Serien, die eigentlich auch ganz gut funktionieren. Aber mit Tulsa King bin ich nicht wirklich warm geworden. Das liegt vermutlich auch daran, dass ich halt ein riesen Sopranos-Fan bin und vieles dann halt einfach nur ein schlechter Abklatsch dann auch von eben diesen
Ich mag die eigentlich ganz gerne, einfach weil die auch so humorig ist und wie gesagt, Sly auch von seinem, ja, mit seinem Alter und alles
Ja.
einfach gut funktioniert in dem Fall.
Also
Die
sie
dritte.
ist jetzt nicht schlecht oder so, aber ich hätte mal ein bisschen mehr, hätte ich mal schon erwartet.
Okay. Ja, die dritte Staffel ist auch ganz nett gewesen. Die habe ich kürzlich erst geguckt.
Okay.
Da geht es, dass sie ins Whisky-Geschäft einsteigen und gegen so eine andere traditionelle Whisky-Brauerei, so Moonshine, aber kriminell gegen angehen. Robert Patrick spielt da mit und wie gesagt, Frank Grillo ist ja inzwischen dabei, Neil McGonagall. Also es ist eine nette Besetzung und einfach, dass es trotzdem irgendwie so ein bisschen dieses Lockere drin hat, finde ich, kann man die ganz nett ansehen. Und es ist auch kein Überflieger. Auch die dritte Staffel habe ich mit soliden 6 von 10 bewertet. Aber die gucke ich gern, weil es einfach ein netter Zeitvertreib ist. Tut nicht weh.
Ja, da
Und
das ja.
so, deswegen, ja. Ja. Andreas, hast du noch irgendwie was in
Nee,
Erinnerung oder so?
das war eigentlich alles so von meinen
Das
Sachen,
war
die ich
das.
hatte, ja.
Okay. Gut. Dann hoffen wir einfach alle gemeinsam, denke ich mal, dass das Jahr 2026 irgendwie besser wird.
Ja, da anhand der Sachen, die bis jetzt bekannt sind, habe ich so ein bisschen meine Zweifel, wenn ich meine Watchlist
Ja.
angucke. Da ist nämlich noch nicht so viel drauf.
Ich glaube, das hoffen wir jedes Jahr,
Ja.
aber.
Ja. Aber tatsächlich ist es auch so, dieses Jahr habe ich auch nicht viel, wo ich jetzt sage, okay, das wird bestimmt ganz cool oder das wird interessant werden. Klar, ein, zwei, drei Titel sind dabei, die ich definitiv gucken möchte, aber sonst nicht viel. Und das ist halt so ein bisschen gruselig, weil auch, wie gesagt, 25 war nicht so gut und ja, mal gucken.
Ja.
Also, ne.
Lassen wir uns mal überraschen. Vielleicht taucht
Eben.
ja noch das ein oder andere auf, was uns völlig umhaut.
Genau, wenn Netflix erstmal mit Warner gemeinsame Sache macht, werden die
Ja,
bestimmt
genau.
richtig
Und
Gutes
jetzt gibt
raushauen.
es ja die Abkommen mit Sony auch noch.
Genau,
Ja.
ja.
Und alle Bond-Filme kann man jetzt gucken.
Ja. Ja, und die haben auch tatsächlich, habe ich gerade gelesen, vor dem Podcast hat Netflix jetzt auch diverse Paramount Plus Serien mit im Programm.
Okay.
Oder beziehungsweise zumindest in den USA und teilweise auch international. Auch die Taylor Sheridan-Serien wie, also Yellowstone hatten sie ja bei Netflix sogar schon mit drin teilweise. Oder ich glaube, im Moment gerade sind immer noch ein paar Netflix-Yellowstone-Staffeln drin, aber jetzt auch die mit, ja, keine Ahnung, mit Hawkeye hätte ich fast gesagt. Also ja, wo er so einen Bürgermeister spielt oder so. Und ein paar andere Paramount Plus-Serien werden auf
Okay.
jeden Fall bei Netflix auch dabei sein. Also die sind da auch jetzt irgendwie deutlich verbändelter. Ja, wächst alles zusammen oder man versucht dann, oder Paramount versucht nochmal ein bisschen Geld zu holen, indem er die Titel, die eigentlich exklusiv waren, jetzt weiterverkauft oder so. Mal gucken, wie die sich Streamline schafft, so entwickeln wird.
Ja.
Gut, dann würde ich sagen, sind wir noch so vorsichtig optimistisch, aber wir werden berichten in unserem Podcast und natürlich auch weiterhin im Forum. Und ich hoffe, ihr seid weiterhin dabei. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören und hoffe, ihr hattet Spaß an unserem Jahresrückblick und der Folge davor im klassischen Sinne. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Und bis dann. Ciao.